clickety-clang, clickety-clang. My podcast clicks go into my pickety-bang. Was auch immer. Einen wunderschönen Tag. Wir haben den 17. April. Wir haben 18.24 Uhr. Es ist Montagabend. Die Ferien sind vorbei. Ich bin völlig überarbeitet. Nein, Quatsch. Es ist ein entspannter Abend. Wir sind gut drauf. Und genießen das Wetter in unseren kleinen Höhlen, die wir uns hier zurechtgerichtet haben. Willi, was geht?
Ich höre den neuen Song von Drake und The Weeknd namens Heart on My Sleeve.
Ich habe ein Herz auf meinem Ärmel.
Ja, und ich habe gesehen, bei Spotify ist eine Viertelmillion andere Menschen, die ihn auch schon gehört haben.
Drake, ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nur, dass das irgendwie das ist ja irgendwie irgendein Ex-Freund von Rihanna. Mal irgendwann gab es mal so ein bisschen Skandalkram.
Nee, das war
Rihanna?
Chris Brown.
Das war Chris Brown. Upsala.
Ja, aber ach komm.
Schwierig. Okay, aber was, also außer dass Drake einfach der mit erfolgreichste wahrscheinlich Hip-Hop-Künstler in Amerika ist, in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren wahrscheinlich. Vielleicht sogar forever. Was macht den noch so aus? Ist der auch crazy wie Kanye oder was macht der noch so?
Nee, keine Ahnung. Also was macht Drake aus? Ich glaube, Drake ist halt einfach so jemand, der irgendwie den Sprung geschafft hat von, ich bin irgendwie so hier so Teenstar in irgendwelchen komischen Nickelodeon-Teen-Soaps. Ich glaube schon. So mit Ariana Grande und so, glaube ich, alles irgendwie. Und dann aber irgendwie krasser Hip-Hop-Künstler geworden und ballert halt irgendwie immer wieder so geile Alben raus und alle feiern das und sind einfach happy. In dem Fall war es nur so, dass Drake den Song gar nicht gemacht hat, The Weeknd auch nicht, sondern es wurde einfach deren Stimmen synthetisiert und haben einfach einen Song zusammen erstellt, der einfach quasi auf deren Stimmen basiert, aber gar nicht von denen ist. Und der trendet gerade so ein bisschen up to the right.
Und was finden die, wie finden die beiden das?
Also das weiß man
mit Permission
oder
without Permission?
Ich weiß es nicht, aber also Spotify hat jetzt noch nicht runtergenommen. Also das wäre jetzt noch so die Frage, wie lange bleibt der Song online? Deswegen beeilt euch.
Die werden sich das nicht verscherzen mit ihren größten Künstlern, habe ich das Gefühl, oder? Also klingt für mich wie ein smarter Promo-Move, oder also, obwohl es Promo ist oder nicht, aber nach einem kleinen Experiment so ein bisschen irgendwie vielleicht, ne?
Ja.
Ach, witzig. Und wann hat man das, also wann hat man quasi rausgefunden, dass das nicht von denen ist oder wie? Oder
das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass einfach der Künstler auf Spotify sich einfach Ghostwriter nennt und hier, ich halte es mal die Kamera,
Das ist einfach ein Bettlaken mit einer Sonnenbrille.
Es gibt so ein paar Indizien dafür, dass es vielleicht nicht Drake sein könnte mit The Weeknd, sondern vielleicht jemand anders.
Aber willst du sagen, klingt so? Also klingt es einfach real so?
Ja. Ich hab jetzt gehört, wir haben ja immer so spekuliert, ja, wir machen jetzt einen Podcast, dann können wir aus unseren Stunden, tausend von Stunden irgendwie was zusammenmischen. Ich habe gehört, man braucht mittlerweile nur 3 Sekunden Material.
3?
3 Sekunden, um eine Stimme zu synthetisieren.
Aber wir haben doch ein so unterschiedliches Stimmspektrum. Wir können doch alles hier liefern.
Ja, können wir, aber macht es nicht besser ungefähr.
Ach, krass. Weil, wenn du es gerade sagst, ich weiß nicht, wenn ich jetzt so durchs Release-Radar hören würde, da habe ich bei manchen Punkten jetzt gerade schon, also bei manchen Liedern habe ich mittlerweile so, dass der Spotify-Algorithmus mir das halt so vorschlägt, dass das so ähnlich mittlerweile zu den Künstlern ist, die ich irgendwie eigentlich cool finde, dass ich manchmal dir eben nicht sagen kann, ist das gerade der oder ist das gerade der? Gerade wenn Leute irgendwas nachmachen. Wir haben letztens irgendwie von Chiara hier Release-Radar gehört oder so. Und dann klang irgendwie jeder dritte Song nach An My Kantreit irgendwie, obwohl der schon irgendwie eine Stimme hat, die man eigentlich, wo man denkt, die erkennt man wieder. Und dann habe ich immer so gesagt, ist das An My Kantreit? Nee, das ist Silo 17.5 oder so. Keine Ahnung, I don't know, was aber irgendwie ich noch nie gehört habe vorher. Und wo ich mich dann immer frage, also erste Frage, natürlich, wenn irgendwas erfolgreich ist, so, dann nimmt das so eine Welle mit und so, ne? Dann merken die Leute, okay, ich mag das, dann mag ich auch vielleicht das und das ist dann oft ähnlich. Aber genauso habe ich dann auch gemerkt, wahrscheinlich könntest du mich so verarschen. Also, wenn du mir jetzt sagst, hey, das ist das neue Album von, keine Ahnung, Trettmann, und du machst irgendeine Männerstimme, die so ein bisschen Synthi drüber hat und die Beats irgendwie ähnlich sind, die kennen sich alle so leicht, kannst du die ja nachbauen sozusagen. Kann ich doch nicht beurteilen, ist es einfach ein neues Album, das ich vielleicht auch dann im Zweifel nur so geht so finde oder keine Ahnung was? Oder ist es real, ist es fake? I don't know. Also ich glaube, mich könnte man schnell damit kriegen, wenn Leute einfach nur synthetische Musik hochladen, wenn sie mir gefällt. Ist doch mir scheißegal.
Alter, ja. Das ist jetzt hier Enkeltrick Nummer 2, also hier 2.0. Das ist so, du rufst irgendwen an, es ist keine Anleitung für ein Verbrechen, aber man könnte, ja, weil du jetzt so 3 Sekunden brauchst, kannst du da hingehen und sagen, du rufst jemanden an und sagst, oh, ja, tut mir leid, ich glaube, ich habe mich verwählt, bin ich hierbei? Und dann lässt die andere Person irgendwie 3 Sekunden reden und, okay, sorry, ja, tschüss, zack. Synthetisierst die Stimme und rufst dann bei den Großeltern an und zack. Ja, hier ist der Frank. Na, Omi, wie geht's? Verweist mal Kohle. Ne?
Und es ist dann wie, was wir schon bei ChatGPT häufig gesagt haben, so dieses, na klar, wenn man sich jetzt eine Stunde Zeit nimmt, du dir vornimmst, ich will erkennen, ob das richtig ist oder nicht, dann wirst du Fehler finden und wirst Probleme finden. Aber wie häufig im Alltag, Stand jetzt, hinterfragen wir, oh, ist diese Stimme am Telefon wirklich Willi? Würde ich ja nie auf die Idee kommen, sondern würde dann denken so, hä, ist der gerade ein bisschen erkältet? Ist der gerade in Eile? Keine Ahnung, ich würde ja irgendwelche Ausreden dafür finden, warum du gerade ein bisschen anders klingst als sonst.
Ja, ich bin ein bisschen heiser. Ich war gestern noch irgendwie auf dem Konzert von Drake und The Weeknd.
Ich sage auf gar keinen Fall, Willi geht nicht unter Menschen, Willi geht nicht auf Konzerte, ich hab dich enttarnt.
Aber ich finde, das Gute ist halt an dem Beispiel, dass das Problem sich jetzt mit der Zeit löst. Wir wissen ja alle, Gen Z telefoniert ja nicht. Also wenn du die anrufst, geht die nicht ans Telefon. Das heißt, die kann das schon mal nicht treffen.
Und ich also jetzt sind wir das auch? Sind wir auch Gen Z?
Nee, wir sind Millennials.
Oh, aber ich gehe auch nicht ans Telefon. Ich mag ja auch nicht telefonieren.
Ja, okay, also ne, ist ja so ein Übergang. Ja. Aber deswegen, das Problem löst sich mit der Zeit so. Wenn die alten Generationen, die noch Telefone haben, irgendwann mal nicht mehr sind, dann haben wir das Problem auch nicht mehr. Telefonscape jedenfalls. Ja, genau.
Ja, also genau, weil ich wollte nur noch mal darauf hinaus, dass man sich ja selber dann immer so überlegen fühlt, ne? Und ich habe jetzt ja die Facharbeit in den Ferien korrigiert und habe ja auch festgestellt, dass da ChatGPT einen gewissen Einfluss hatte, um es mal harmlos zu sagen. Man denkt ja immer so, ja, man erkennt das alles und so weiter und so fort, aber ist ja oft so, dass du ja dann nur die schlechten Imitationen und so weiter sozusagen erkennst. Aber wenn mir jetzt, sage ich mal, Blindprobe, mir würden jetzt 10 Schülerinnen und Schüler eine Facharbeit abgeben und ich sollte blind herausfinden, ob das jetzt ChatGPT-generated ist oder nicht, also jetzt nicht vielleicht 100%, aber so ein bisschen, ne? Oder ein bisschen mehr sogar, da würde ich mich nie darüber erheben und sagen, ja, ich erkenne das auf jeden Fall. Und das ist ja bei Musik nochmal schwieriger sozusagen, weil einem da immer andere Sachen reingespielt werden mittlerweile. Und du gehst ja nicht mehr in den Laden und sagst, ich kaufe mir das neue Cool Savage Album und dann kriege ich Cool Savage, sondern du hörst das Cool Savage Radar, Radio im Zweifel. Und dann ist das jede 5. Lied vielleicht von Cool Savage und dann ist das 5. Mal nicht Cool Savage, sondern jemand, der so klingt. Dann würde ich auch denken, ach so, ja, okay, wahrscheinlich ist das Gleiche.
Ja.
Das ist, ja, die Frage ist halt, ne, ist das ein Problem oder nicht? Also klar, für die Künstler und so, das ist ja das ganz anderes, natürlich irgendwie blöd ersetzt zu werden in irgendeiner Form und ersetzbar zu sein vielleicht. Und da gibt es wahrscheinlich nochmal ganz andere Punkte. Aber jetzt für uns als Konsumentinnen und Konsumenten, ja, weiß ich irgendwie nicht, ob mir das egal ist oder ob mir das wichtig ist, dass ich da einem Menschen zuhöre oder einem computer-generated Musik, weiß ich nicht so richtig.
Ich muss sagen, bei dem neuen Album / Mixtape / 60 Lieder, keiner weiß, was das sein soll, von Linkin Park. Ich weiß nicht, ob du da schon mal reingehört hast.
60, nee. Ich habe nur die beiden neuen Lost Tapes und irgendwas ein bisschen gehört. Und so.
War es irgendwie seltsam zu wissen, das sind irgendwie so alte Aufnahmen, die so zusammengestitcht sind und irgendwie. Es war trotzdem okay so, ich habe es auch gehört, aber irgendwie war es nicht was anders.
Aber wahrscheinlich, weil wir das alte kennen, ne? Weil wir das Original halt kennen. Was ist, wenn auf einmal jemand. Wenn, also das ist ja so ein bisschen wie dieses, diese mittlerweile ja gerade im asiatischen Bereich berühmt, diese, die Künstler, die keine Menschen mehr sind, so, wie heißt das denn?
Avatare?
Ja, so avatarmäßig in irgendeiner Form, so quasi, ne? Und wenn ich jetzt quasi eine Musik kennenlerne, nicht daran gehe mit, das ist Cool Savage, ich habe irgendwie 17 Tweets von ihm gelesen, ich weiß, der steht auf Füße und findet NFTs witzig, so ungefähr. Das heißt, diese Ebene ist quasi nicht von Anfang an drin, sondern ich höre einfach Musik und die gefällt mir von Anfang an.
Ja.
Und dann finde ich heraus, oh, das ist kein Mensch dahinter, frage ich mich, ob mir das kaputt machen würde. Ich glaube ehrlicherweise nicht. Ich glaube, natürlich was anderes, wenn jetzt auf einmal ich Cool Savage cool finde Und auf einmal merke ich, der macht keine Musik mehr, sondern das ist einfach nur Zusammenmischen aus alten Songs, die vielleicht trotzdem cool klingen. Da würde ich wahrscheinlich denken, ja, weiß ich nicht, ist irgendwie komisch. Aber so from the bottom up, I don't know.
Ich glaube, ich würde mich betrogen fühlen, wenn ich jetzt, es kommt auf die Musik drauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so, keine Ahnung, EDM, irgendwie House, also scheißegal, wer es gemischt hat, ne? Auch wenn es eine Ameise war, so geiler Beat.
DJ Ant.
Aber wenn es jetzt so Singer, Songwriter, so, oh, mein Herz ist gebrochen, alles scheiße.
Ich liebte sie so sehr.
Und dann erfährst du so, dass das wohl halt von so Maschine sind. Und das kann der schönste Song der Welt sein. Denkst du so, ja, aber du weißt nicht, wie sich das anfühlt. Du singst zwar darüber, aber du weißt gar nicht, wie es ist. Und ich glaube, da würde ich mich so ein bisschen so sagen, ja, ist nicht das Gleiche, sorry.
Aber dann unterstellen wir natürlich jetzt so ein bisschen, also man könnte jetzt die provokante These aufstellen, dass viele von den Sachen, die wir gerade in den Charts hören, auch nicht mit besonders viel Herz und Seele produziert sind.
Also so ungefähr. Behauptest du etwa, dass wenn du jeden aktuellen Popsong mal dir anschaust und in die Credits reinguckst, dass da ungefähr 300 Leute mitgeschrieben haben an dem Song? Ist das, willst du sowas
in den Raum stellen? Aber ne, ob das ein Problem ist oder nicht, aber ich meine so, ne, also wenn jetzt irgendwer darüber singt, wie das Herz gebrochen wurde, ich könnte mir vorstellen, dass es einen von 10 vielleicht gibt, wo dann der Manager sagt, hey, pass auf, deine Audience findet so Heartbroken-Songs voll geil, mach mal einen. Aber ich hab doch gar kein gebrochenes Herz. Ja, gut, hier hast du einen Text. Und dann, ja, okay. Und es wird funktionieren. Nur klar, wenn es rauskommt, dann fühlst du dich irgendwie betrogen. Und die Frage ist, ne, wie erkennen wir jetzt schon?
Nie.
Erkennen wir jetzt schon die Realness da drin?
So, seid ihr ehrlich, ne? Aber wir glauben, dass wir es tun. Und genau. Der Glaube entscheidet, ja.
Und wir werden damit auch manchmal richtig liegen und dann sagen, guck mal, bei dem wusste ich es aber sofort. Ja, aber es wird wahrscheinlich auch
Das ist wie, wenn man irgendwie bei DSDS zuschaut, sagt, ja, guck mal, diese Emotion der Stimme, diese Person, die hat das hundertprozentig irgendwie gerade gefühlt. Aber man weiß es nicht. Jetzt ziehen die Leute so Helme auf, so Lügendetektor-Test. Du singst die Ballade mit einem Lügendetektor an dir dran.
Dann steht auf der Stirn immer so Real or fake feeling.
Död. Raus. Aber ich hatte am Wochenende voll den geilen Aha-Moment.
Meinst du jetzt die Band Aha?
Ja.
Sorry.
Nee, so wir gerade über Musik und vorher über so Text und sowas gesprochen haben. Ich habe einen Podcast gehört, wo einer erklärt hat, dass alles eigentlich Sprache ist. Wenn du, also du kannst alles in Form einer Sprache darstellen. Bilder, Musik. Also Noten sind eigentlich eine Art Sprache. Wellen kannst du auch quasi als Sprache interpretieren, wenn du so willst. Und auch Bilder und Videos auch letztendlich. Also die Pixelreihen kannst du auch als Sprache dekodieren, wenn man so möchte. Das ist irgendwie abstrakt in der Vorstellung.
Aber wenn wir Sprache nehmen als Abfolge so von Symbolen, die eine Bedeutung haben, dann macht das genau Sinn irgendwie.
Ja.
Ne?
Und dann hat es bei mir Klick gemacht, weil ich habe immer so gedacht, dieses ChatGPT ist ja so ein Sprachenmodell. Ich dachte, ja gut, das ist halt für Text gut, wie der Name halt auch sagt, so ChatGPT. Ich dachte, ja gut. Aber dann ist mir klar geworden, hey, warte, das ist eigentlich universell. Deswegen ist alles irgendwie so da und funktioniert in allen Bereichen. Deswegen gibt es diesen Ghostwriter-Typen, der jetzt einfach Drake und Dings zusammenmischt. Das ist das gleiche Ding, ist alles Sprache. Und dachte ich so, wow. Das habe ich so noch nicht gesehen. Und jetzt macht es mir noch mehr Angst. aber ich dachte nur, ich wollte eigentlich gar nicht das Thema wieder aufmachen. Ich wollte nur diesen einen Gedanken noch reinwerfen.
Ja, auf jeden Fall spannend. Und ich habe das heute wieder in meinem Pedagogkurs gehabt. Ich glaube, haben wir schon mal kurz ein Mini nur darüber gesprochen. Es gibt so einige Theoretiker, die Pädagogen, die sind ja keine Biologen so oft und gucken dann nicht so, wie es eigentlich gerade so lernen aus neurobiologischer Sicht, wie läuft es eigentlich so ab, sondern die gehen dann immer so einen kleinen Umweg über so eine Floskel eigentlich, die aber ganz gut mit Inhalt aufgeladen ist. Also, die sagen dann, okay, wir Menschen speichern Gesehenes, also beim Lernen, in Form von Symbolen im Gehirn. So. Und das ist dann immer die Frage von den Schülerinnen und Schülern, völlig zu Recht, Herr Petzer, was sind denn Symbole?
What?
Ist das jetzt ein Stoppschild oder was? Wo man denkt so, ja, das wäre ein Symbol. Und wenn man sich da mal ein bisschen reinliest, so richtig will sich keiner so richtig die Blöße geben, das so hart zu definieren. Aber was man da immer so ein bisschen, das Konglomerat, der Konsens, wie auch immer, ist im Prinzip dann immer so ein bisschen, okay, so versuche ich es dann immer zu erklären, dass so ein bisschen wie das bei hier Sherlock mit dem Gedankenpalast quasi ist. So nach dem Motto, wir haben in unserem Kopf bestimmte Bahnen, Nerven und so, und wir haben bestimmte Felder, in denen bestimmte Dinge gespeichert werden. So, erstmal Dinge. Und symbolhaft heißt nichts anderes, dass es quasi alles sein kann. Ein Symbol kann ein Gefühl sein, ein Symbol kann Sprache sein, ein Symbol kann ein Bild sein, ein Symbol kann habe ich schon Emotionen gesagt, wahrscheinlich, ne, eine Erinnerung, was weiß ich nicht. Und so bauen sich dann quasi so symbolhafte Felder auf, die dann quasi daraus bestehen, wie, um das mal konkret zu machen, wenn du jetzt an Schule denkst, so, dann hast du ein gewisses Symbolfeld, eine Mindmap aus Symbolen sozusagen in deinem Kopf, die angetriggert wird. Zum Beispiel ein positives Gefühl oder eben ein negatives Gefühl. Da sehe ich meine Freunde, vielleicht sind da Bilder von deinen Freunden, dann siehst du vielleicht das alte Schulgebäude, dann denkst du an Klausurangst, was auch immer, ne? Und dass das quasi so angetriggert wird und das erweitert sich quasi immer so durch neue Symbole. Und ich glaube, also so würde ich das immer interpretieren, dass das Wort Symbol da, wie du sagst, wir könnten auch, da könnte man auch Sprache hinschreiben, sprachliche Abbildung von Gesehenem sozusagen. Und natürlich einmal Sprache in Form von Bild, Sprache in Form von Gefühl. Aber wenn du das jetzt abrufst, ist es ja egal, ob du dir jetzt quasi, wenn wir jetzt mal das kurz die Augen schließen und das vorstellen.
Okay, warte.
Und ich jetzt, ne, okay, wir schließen die Augen. Und ich sage das Wort Elefant. Dann wird bei den einen vielleicht, oder bei den meisten wahrscheinlich, ein Elefantenbild entstehen. Vielleicht sogar Dumbo oder so, weil man da irgendwie, das der Elefant ist, den man am meisten im Leben gesehen hat. Genauso kann man ja aber auch an das Wort denken, an die Buchstabenabfolge. So ein Germanist, der vielleicht nicht noch wenig Elefanten gesehen hat, der denkt vielleicht an Elefant und verbindet damit eher, ah, da haben die Kinder mal ein Problem, das A von dem E zu unterscheiden, keine Ahnung, ne? Und so haben wir verschiedene Vorstellungen quasi von Symbolen, von Sprache, von quasi Dingen, die wir in unserem Gedächtnis abspeichern. Und ich finde diesen Begriff des Symbols auf der einen Seite super blöd, weil der so riesig und nichtssagend ist, aber dadurch, dass er so riesig irgendwie so offen ist, finde ich ihn auch ganz cool, weil das ist genau das, finde ich, sehr ähnlich zu dem Bild, was du gerade von Sprache quasi gezeigt hast, wo dann wahrscheinlich auch Leute sagen werden, naja, wenn jetzt Sprache irgendwie alles ist, was ist denn, also für mich ist Sprache, ich gehe nach Hause, das ist ein sprachlicher Satz, aber ein Bild ist doch keine Sprache und so. Und naja, aber je nachdem schon, wenn du halt den Scale weiterziehst, so finde ich.
Sorry, das ist, weil sowas zuckt mal meine Hand und dann habe ich was. Gut geschauspielert, ne? Also kleiner Self-Promo, ne? Also YouTube ist schon viel lustiger eigentlich.
Genau, auf jeden Fall.
Ja, nee, das stimmt. Manchmal ist es halt nützlich, so Abstraktionsebenen einfach mal so stehen zu lassen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, um einfach den Punkt trotzdem irgendwie erklären zu können, ohne vielleicht den darunter liegenden Punkt zu verstehen. Weil anscheinend ist es ja für viele Erklärungsansätze gar nicht notwendig, das Grundkonzept im Hirn quasi zu beschreiben. Sonst reicht, wenn man weiß, es gibt halt eben Input-Output in irgendeiner Form und damit arbeitet man.
Ende. Und auf einmal sind Gefühle zum Beispiel wichtig und so, ne? Weil es geht immer so viel um, es geht dann quasi viel um Abgrenzung von, wie du gesagt hast, wir haben Input-Output, das dazwischen ist uns quasi egal, so, ne? Das sehen wir alles.
Ja, ja.
Aber wir wollen halt irgendwie auch gucken und uns wagen auf die Gefühle und das Soziale und alles, was so im menschlichen Miteinander passiert, einen Blick zu werfen. Und dafür brauchen wir halt irgendwie eine abstrakte Vorstellung von, was passiert eigentlich im Gehirn. Das Neurobiologische bringt es ja jetzt nicht groß. Also klar, es ist auch spannend, aber das würde ein Prinzip verkomplizieren, was es nicht notwendig macht. Sondern wir wollen eigentlich nur sagen, okay, auf einmal ist ein Gefühl wichtig. Wie wir das jetzt kodieren in unserem Gehirn, ist scheißegal. Aber wir wissen, es ist kodiert an eine bestimmte Situation. Es ist nicht egal. Wie wir das erste Mal sehen, dass Menschen über rote Ampeln gehen. Sehen wir, dass die Person dabei überfahren wird, dann werden wir es wahrscheinlich nicht tun. Wenn wir aber sehen, keine Ahnung, der wird zugejubelt und danach gehen auch alle anderen über rot und es passiert überhaupt nichts, dann werden wir vielleicht eher versucht sein, da auch drüber zu gehen und verbinden es irgendwie anders und so weiter und so fort. Das finde ich immer. Ja.
Ja, ja. Als du gesagt hast, Gefühle sind wichtig, wollte ich gerade kurz sagen, stopp, Missinformation.
Sorry.
Propaganda-Podcast und Spaß. Ja, ne, das stimmt. Hast du eigentlich eine Liste wieder vorbereitet?
Nur,
ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, dass wir jetzt hier die Liste nicht schaffen.
Ich habe keine Liste vorbereitet. Nein.
Oh, okay.
Es war eine entspannte Ferienwoche. Es war nichts Wildes mehr, außer die Facharbeiten. Da habe ich aber schon von erzählt. Das brauche ich nicht großartig hier aufbreiten. Nee, sonst habe ich keine Liste am Start.
Okay, ja, womit füllen wir denn jetzt die nächsten 60 Minuten, so.
Naja, ich kann dir noch mal erzählen, dass ich Fahrrad gefahren bin.
Ja, musst du ja jetzt, weil du hast jetzt habe ich ja gesagt, machst es nicht. Und dann ist so als Trotzreaktion, musst du ja jetzt die ganze Zeit Fahrrad fahren.
Genau, so läuft das nämlich pädagogisch. Ich kann einen Punkt zum Beispiel dir gerade sagen. Weil wir gerade auch dabei waren mit Empfehlungsalgorithmen. Und wir haben das Thema schon mal so ein bisschen häufiger auch schon beleuchtet. Das ist ja gerade so eine so ein Überangebot an Medien quasi ist. Das will ich jetzt gar nicht groß anschneiden, aufmachen nochmal, diese ganze Diskussion. Oder das Thema sozusagen. Ja, ja. Das Symbol. Aber ich habe gerade noch kurz vor Podcast mit meiner Mom telefoniert und die hat mir vor, keine Ahnung, 3-4 Tagen, glaube ich, eine Podcast-Empfehlung geschickt. Und das kenne ich ja auch von uns beiden, wenn wir uns gegenseitig Dinge empfehlen.
Eigentlich sollte es bei iMessage so eine Funktion geben, die dir sagt, der andere hat es nie aufgemacht oder er kennt das schon oder was auch immer.
Ja. Oder so, ist nett gemein, aber es wird nie passieren, leider. So ungefähr, das kenne ich ja von uns beiden. Und deswegen vergesse ich immer, dass das Menschen ja, also wie soll ich sagen, dass das Menschen ja, was daran liegt manchmal, wenn sie einem was empfehlen, dann wollen sie quasi eine Rückmeldung im Sinne von, hey, das ist voll cool oder also wahrscheinlich in der Regel wollen sie hören, hey, das ist voll cool.
Weil wow, danke, dass du die Augen geöffnet.
Und ich hätte und ich war so ein bisschen perplex, weil sie dann so, und hast du reingehört? Ich so, ja, nee, ist halt mit Atze Schröder, habe ich jetzt nicht so Bock drauf irgendwie. Und dann hat sie das noch versucht so zu retten, zu Recht. Also ich habe auch schon von dem Podcast gehört, ist bestimmt gut. Da ging es irgendwie darum, ja, der ist jetzt nicht Atze Schröder in seiner Rolle, sondern irgendwie ist das deeper und cooler. Mhm, und der hat schon viel Gutes von diesem Podcast gehört sozusagen. Aber in mir war so dieses, ich habe 5 Podcasts, die ich versuche in der Woche zu hören. Wo ist Platz 6?
Soll das
irgendwie da reinpassen? Und dann merkt man so, selbst wenn das der beste Podcast der Welt wäre, dass ich sage, ich verzichte auf einen meiner routinierten Sachen und schiebe den dazwischen, das wird einfach quasi nicht passieren. Und nicht, weil ich irgendwie das Urteilsvermögen der anderen Person in Zweifel ziehe, was dann ja auch mal so ein bisschen rüberschwingt, so nach dem Motto, nein, ich glaube nicht, dass du einen coolen Geschmack hast oder keine was. Das ist ja überhaupt nicht damit gemeint, sondern es ist einfach nur ein, ey, ich habe so ein Überangebot an allem, ich weiß nicht mal, wie ich da hinterherkommen soll. Genauso wie bei Serienempfehlungen gerade und so, ne? Wenn du mir jetzt eine Serie empfiehlst, dann sage ich dir, ja, Moment, wir gucken gerade Last of Us, danach kommt Mandalorian, danach kommt The Servant, die neueste Staffel, danach kommt immer noch House of the Dragons, haben wir nicht geguckt, danach kommt, also Ted Lasso, Staffel 3 haben wir noch nicht geguckt, was harter Verlust ist. Das heißt, alleine der Warteschlange an Serien, die ich unbedingt sehen will, sind quasi schon 5 Serien, wahrscheinlich 15 Stunden oder so pro Serie wahrscheinlich im Schnitt oder 10 Stunden pro Serie.
Also eigentlich bist du bis Sommer ausgebucht.
Und wenn jetzt irgendwelche neuen Impulse von außen kommen, denke ich mir so, ja, schön und gut, das kann die beste Serie der Welt sein, aber ich muss erstmal meine Sachen quasi gucken. Und ist mir eben nochmal eingefallen in der Verknüpfung mit, wir haben das Überangebot und durch das Überangebot hat ja jeder Mensch noch mal ganz viele Eindrücke für sich und denkt auch und weiß auch, ne? Also ich bin mir sicher, bei vielen Empfehlungen, die ich auch dir gebe oder die du mir gibst, sind Hammer. Aber wann machen wir das mal? Das hatten wir bei Physical 100 mal wieder. So. Das war mal ganz witzig, weil wir 2-3 Folgen gemeinsam irgendwie so ein bisschen geguckt haben. Aber dann ist es auch schnell wieder abgeflacht.
Ja, ich glaube, der Anspruch muss heute halt sein, nicht hier ist ein Link, schau dir das an, sondern gib mir die Zusammenfassung oder gib mir den Tweet dazu oder gib mir die 5 Sekunden Kernaussage dieses Dings.
So, wenn du es so cool findest, dann erzähl mir, was du cool daran findest.
Genau,
so,
ne? Dann destillier es für mich. So, weil ist irgendwie auch vertane Zeit. Wenn ich mir das angeguckt habe und finde irgendwas Cooles, dann erzähle ich dir einfach nur kurz die 2-3 Aspekte da aus dieser Serie, aus dem Podcast. Und dann sagst du, interessant oder whatever. Gut, dass ich es nicht geguckt habe. So. Aber
kann ich ja selber für mich noch entscheiden, hey, ich finde das so spannend, was du mir erzählt hast. Ich guck mal rein irgendwie so. Ne? Aber es ist dann quasi das ist dann quasi wieder das, was bei dem anderen liegt. Und dann ist es eben so. Und dann kann man, denke ich mir selber halt so, wenn du halt Ted Lasso und die guckst, bist du selber schuld.
Ja.
Was du verpasst.
Wahrscheinlich,
leider.
Das ist mein Leben Problem. Super krass in die falsche Richtung drängen und am Ende werde ich es bereuen am Sterbebett.
Absolut. Ja. Aber es ist okay. Das ist okay. Du darfst Fehler machen.
Das ist auch so, was oft ja auch da ist, ist, wenn, also bei Empfehlungen, aber auch bei so Ratschlägen, du hast schon einen Ratschlag bekommen.
Natürlich. Ratschläge sind auch Schläge.
Ja. Geil.
Ja? Gute alte Beratungsweisheit.
Ja, aber das ist halt auch so, wenn du halt merkst, in einem Ratschlag steckt eigentlich eine Erwartungshaltung dran.
Ne? Voll.
Und da hilft auch nicht der Disclaimer, ist ja nur ein Ratschlag.
Ja, überhaupt nicht.
Null, ja. Das habe ich im Arbeitskontext manchmal eine Woche privat, und habe ich das auch schon jetzt ein paar Mal erlebt, was ich gesagt habe, so, es funktioniert nicht. Das ist so, man verarscht sich so ein bisschen selber und eigentlich kann man auch direkt sagen, so, ich erwarte das von dir. Dann sag's halt raus. Dann ist es irgendwie cooler als dieses, kann man machen. Also musst du ja am Ende des Tages entscheiden, aber so.
Ja. Arbeitskontext. Aber so ein Ratschlag ist immer noch mit so einer emotionalen Komponente verbunden, ja, irgendwie, die dann irgendwie so Enttäuschung oder Erwartung oder keine Ahnung was in sich birgt. Und wenn du jetzt aber sagst, ne, so, ey, ich war, oder mach das bitte, dann kann ich dir klar sagen, ja, nee, aus den und den Gründen ja, nicht, ja, oder wie auch immer. Aber bei so einem Ratschlag ist das so ein, naja, einen Ratschlag lehnst du ja irgendwie nicht so richtig ab, sondern dann sagst du so, ja, ja, danke, und machst es eh nicht, aber die andere Person denkt dann, du machst es, oder keine Ahnung. Das ist dann irgendwie so eine weiche.
Das ist wie so eine Infektionskrankheit. So, es dauert halt eine Weile, bis alle vergessen haben, dass sie da ist, aber so ein paar Tage juckt es irgendwo.
Ja. Ja. Ja, das total. Also nur noch mal einen kleinen Einblick in diesen Beratungskontext, weil das klingt immer so witzig und ich musste mich da immer drüber lustig machen, wenn wir in der Beratung es darum ging. Aber in meiner Ausbildung damals, das war wirklich immer so der Disclaimer so, weil es ging, nur ein kleiner Mini-Abriss, ging ja immer so viel darum in Beratung, dass du zuhörend bist und der Gegenüber ist der Experte für sein eigenes Leben. Aha, so, ne? Also wenn wir von außen, wir können von außen eine Person niemals ändern, egal was passiert. Es muss aus der Person selber kommen. Ja, das ist ja, ja, genau wie in der Schule. Ich kann so viel in die Schülerinnen und Schüler reinkippen an Wissen, die müssen es lernen, sonst funktioniert es nicht sozusagen. Und wenn du dieses Grundverständnis so ein bisschen vom menschlichen Miteinander so ein bisschen mehr für dich mitnimmst, dann merkst du halt ganz schnell, dass so Ratschläge einfach nicht funktionieren. Weil das klappt vielleicht bei so Vierjährigen, Dreijährigen im Zweifel noch, weil da ist man dann so, ne, als Erzieher oder wer auch immer man eben ist, ist man vielleicht der, der von dieser Person als die große Weisheit angesehen wird. Aber spätestens als wir in der 9., 8. Klasse gemerkt haben, oh, Lehrer irren sich ja auch, war diese allumfassende, oh, ich glaube, alles, was der Lehrer sagt, einfach weg. Und ja, dann mussten halt Argumente her. Und dann mussten halt eben, hey, pass auf, mein Weg wäre der und der und der aus den und den Gründen. So, aber überleg dir, findest du das plausibel, dann try it. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber dann habe ich dir zumindest meine Option gegeben. Und deswegen finde ich eigentlich diesen Satz, der eigentlich so witzig und so ein bisschen lächerlich ist, mit Ratschläge sind auch Schläge, eigentlich ganz gut. Weil es eigentlich dann, wenn man, je nach Kontext, aber eigentlich schon häufig einfach so eine Art, so eine kleine emotionale Backpfeife ist in irgendeiner Form, so nach dem Motto, du weißt nicht wie, du kannst es nicht, ich sage oder ich weiß, wie es geht, also sage ich dir wie. Das ist ja was Menschen auch manchmal wollen unbedingt. Die wollen ja die Verantwortung über ihr eigenes Leben quasi abgenommen bekommen, sodass dann Schülerinnen und Schüler manchmal so sagen, jetzt gerade in der Abi-Zeit, meine LK schreibt am Donnerstag ich bin auf einen Mathelehrer geworden. Und die sind gerade so voll, dass sie mir fast jeden Tag schreibt mir irgendwer, Herr Pelzer, können Sie mir bitte einen Ratschlag geben, wie ich das machen kann? Kann ich das bitte, würden Sie sagen, ich kann das ausschließen? Können Sie mir das noch sagen? Damit Sie die Verantwortung an mich abtreten, also nicht bewusst zwingend, ne, aber auch unterbewusst, damit man sagen kann, aber Herr Pelzer hat ja gesagt, das wird schon so passen.
Ja.
Und ich bin dann immer so, okay, wie soll ich dir erklären? Ich werde auf gar keinen Fall dir dann eine allgemeine Aussage geben, weil nachher bist du enttäuscht, bla, 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 bla. Und genauso aber, letzter Kontext dazu, auch so in so, was ich jetzt viel beobachte, in so Freundschaften bei so 5, 6, 7, 8 Klässlerinnen und Klässlern. Das ist dann immer so, ja, wir müssen noch mit meiner Freundin sprechen, der geht's gerade nicht so gut, die brauchen noch so ein paar Tipps. Und man ist immer so, ja. Und die Freundin will ja auch Tipps.
Ja,
so, wie, sag mir, wie soll ich mit meinem Freund umgehen? Der behandelt mich so schlecht. Wie soll ich das machen? Ja, aber du musst ja die Person encouragen, das selber zu lösen. Was willst du denn eigentlich? Und so, ne? Aber das wissen halt Kinder und Jugendliche dann oft nicht, sondern die denken dann, ja, der behandelt dich voll scheiße, mach das doch anders. Ach so, ja, so wusste ich das ja gar nicht. Also mache ich das jetzt. Ja, nee, so läuft's halt nicht so einfach. Deswegen ist es leider oft komplexer.
Ja. Also lass die Gewalt von Ratschlägen.
Auch die emotionale Gewalt, absolut.
Ja.
Funny. Das ist, da hatten wir heute auch, nur in Pedda so ein bisschen ging es gerade, wie jedes Jahr, was ich hier kurz erzähle wahrscheinlich. Wir sind in der EF wieder und wir sind bei Lerntheorien. Und es geht ging um operante Konditionierung, also hier Bestrafung und Verstärkung. So, du willst, dass ein Verhalten häufiger auftritt, also gibst du ein Leckerchen oder du spürst mit der Wasserflasche auf die Katze, wenn du willst, dass das Verhalten weniger wird. Ganz grob zusammengefasst. Und dann versuchen wir es immer so pädagogisch einzuordnen. Und dann gebe ich denen immer so ein bisschen so Texte, wo es darum geht, dass Leute, also Pädagogen vor allem meistens sind das, die sich hinstellen und ziemlich extreme Position einnehmen, die dann eben so sagen, pass auf, Lob ist eigentlich nichts anderes, also jetzt in dieser, also wie gesagt, eine Extremposition, man muss sich mal kurz darauf einlassen. Ein Lob ist nichts anderes wie eine Manipulation, weil wenn ich etwas lobe, wenn ich sage, das hast du gut gemacht, dann sage ich quasi, das hast du gut für mich gemacht. Also mir gefällt das.
Ja, ja,
ich bin der Urteilende über dein Verhalten. Und das ist natürlich total schwer erstmal zu verstehen, also oder in den Kopf zu kriegen, weil wir ja eigentlich denken, hey, wir sehen uns doch alle nach Lob und Anerkennung, finden wir doch total toll. Und dann würden diese Pädagogen aber sagen, naja, das ist halt wie eine Droge, weil du die von klein auf gesagt bekommen hast. So, ja, oh, er läuft das erste Mal, Hammer, feiern, Babypinkeln, alles ist immer groß und super, das Beste, was es gibt. Und alles ist immer super, super toll und das erste Wort und wow, und Emotionen kochen über. Und wir gewöhnen uns quasi an diesen Dopaminspiegel, den wir durch so Anerkennung quasi bekommen. Und es ist ja auch so einfach, ich muss dem Kind nicht erklären, warum ein gewisses Verhalten super ist und was das Besondere daran ist, dass es irgendwas geschafft hat, weil das kostet ja Zeit und Gedanken. Sondern ich kann einfach sagen, bin stolz auf dich, hast du toll gemacht. Ah, okay, danke Papa, dann mache ich das jetzt häufiger, weil ich will dich stolz machen.
Ja,
so, und das ist, finde ich, ein ganz spannender Kritikpunkt, den von so Pädagogen da manchmal kommen, die dann eben sagen, wir erziehen die Kinder dazu, dass sie so werden, wie wir das gerne hätten. Und eigentlich manipulieren wir sie in eine Richtung, dass sie sich so verhalten, wie wir das gut finden, aber nicht mündig, nicht selbstbestimmt, sondern eigentlich, dass sie ihr Verhalten auf uns ausrichten. Ich schenke eine Gitarre, ich melde dich da an, oh, du spielst aber toll Gitarre. Gitarre. Und ich frage gar nicht, und irgendwann weiß das Kind ja auch selber gar nicht mehr, macht es das selber intrinsisch, also selbstmotiviert, oder macht es das eigentlich nur noch für das Außen? Und ich glaube, dass viele Menschen irgendwie so zwischen 16 und 18 auf einmal ein Hobby, wie zum Beispiel Fußball spielen, Gitarre spielen, Klavier spielen oder sonst irgendwas, dann auf einmal aufhören, weil sie merken, so, jetzt bin ich so ein bisschen emanzipierter, ich mache mein Abi, ich ziehe bald aus. Das Hobby ist es einfach nicht mehr für mich so. Und ich glaube, dass das oft ein Indikator dafür ist, dass man das halt viel für externe Faktoren gemacht hat und nicht für sich selbst im Zweifel. Und dann fragen die Schülerinnen und Schüler immer zurecht, wo ich dann auch immer nicht die perfekten Antworten habe, ehrlicherweise. So, ja, Petra, was sollen wir denn machen? Dürfen wir jetzt einfach gar nicht mehr loben? Dürfen wir dann einfach, also muss ich dann, wenn das Kind mir ein Bild zeigt, sagen, ich akzeptiere, oder, keine Ahnung, ich ein Bild, völlig emotionslos, aber natürlich ist das nicht die Lösung, sondern es geht einfach darum, diese Masse an Lob und so, die zu hinterfragen und zu überlegen, muss ich jetzt wirklich alles loben und wie lobe ich auch, ne? Lobe ich im Sinne von Ich-Botschaften, so nach dem Motto, hey, das finde ich aber ein super schönes Bild, oder sage ich, ah, du hast das toll gemacht, ich attestiere dir, du bist ein toller Künstler und keine Ahnung was. Und dann will ich es immer haben, so wie dieser Notendruck in Schule gerade. Ne? Ah, ich bin die Einserschülerin, ah, ich bin die Klassenbeste. Das muss ich dann bleiben. Die Leute werden abhängig davon, ob sie wollen oder nicht. Das ist total, also die dafür anfällig sind. Und das finde ich auch irgendwie gefährlich. Aber natürlich würde ich mich nie da drüber stellen und sagen, ja, wenn ich mal Vater bin, mache ich das alles ganz anders. Sondern ich glaube, man verfällt halt so da rein, weil es so einfach ist. Weil so alles zu erklären, alles zu hinterfragen, ist halt super anstrengend.
Ich denke.
Ja.
Ja, aber das ist too long. Also der Ansatz ist ja auch, die kannst du auch kritisieren. Weil jetzt sagen wir mal, nehmen wir mal an, du hast irgendwie einen Vater, der alles erklärt. Dann bist du ja auch abhängig von den Erklärungen der Person. Und also dann hast du auch, du könntest auch sagen, naja, irgendwann hast du halt eine Person geschaffen, die zwar alles nachvollziehen kann, aber selbst die Sachen sich nicht herleiten kann, weil sie immer darauf angewiesen ist, dass jemand irgendwie einem vorkommt und sagt, ja, das ist ein gutes oder ein schlechtes Etwas und da ist auch eine Bewertung mit drin. Also ich glaube, es gibt diese ganz neutrale Reihenform, gibt es sowieso nicht. Eigentlich suchst du dir nur aus, in welche Richtung manipulieren. Also was bildest du verstärkt aus? Ist es ein relativ stumpfes, hier ist ein Leckerli, hier ist eine Peitsche und du richtest danach aus? Und wie viel Erklärung sprinkelst du da quasi rein? Also alles natürlich nur verbal. Und aber am Ende des Tages kommst du ja um diese Manipulation ja nicht drum rum. Und Manipulation klingt ja auch negativ, kann ja auch positiv sein. Also bildest du ja jemanden fürs Leben aus in irgendeiner Form. Also, was ist die perfekte Mische eigentlich, ist die Frage.
Ja. Richtig. Man könnte sagen, das ist so ein bisschen dieser Begriff der Ausbildung versus Bildung, so ein bisschen. Das eine so Selbstbildung und das andere eher so Ausbildung von außen. Und ne, kein Mensch kommt auf die Erde und kann sich einfach nur aus sich selbst heraus bilden, unendlich. Sondern du brauchst ja eine Erziehung, eine Anleitung in irgendeiner Form von außen. Und aber genau wie du sagst, es ist halt wie immer dann so, ne, die Antwort ist grau. So, die Antwort ist, hey, sei dir als Erzieher, als Erzieherin bewusst darüber, was du mit deinen Worten anrichtest. Hinterfrag dich selber. Ist das gerade ein Hobby, das dein Kind gerne selber macht oder macht es dir zuliebe oder macht es noch schlimmer? Ist das dein Traum eigentlich, den du gerade ins Kind projizierst? Ne? Was sich, glaube ich, viele Eltern fragen müssen.
Ja, ja.
Oder ist es quasi ein, ich unterstütze das Kind bei seinen Hobbys. Und wenn das Kind jetzt selber mal sagt, ich habe keinen Bock mehr, Gitarre zu spielen, ich will jetzt MMA-Fighter werden, bin ich dann, unterstütze ich das Kind auch dabei oder unterstütze ich das Kind nur bei Dingen, dass,
die
mir gefallen in irgendeiner Form? Heißt aber noch lange nicht, dass wir passive Erzieher sein dürfen, die emotionslos einfach nur noch Dinge abnicken oder keine Ahnung was. Das ist immer der falsche Schluss daraus. Einer der Hauptaspekte dieser Kritiker ist dann oft, dass sie sagen, okay, wir müssen hinkriegen, dass Liebe bedingungslos ist und quasi nicht an Bedingungen geknüpft ist, weil viele Eltern ihre Liebe an Bedingungen knüpfen, im Sinne von, hey, du hast die Waschmaschine ausgeräumt, du bist so ein toller Sohn, du bist eine tolle Tochter, hey, du hast eine Eins geschrieben, ah, lass uns jetzt mal essen gehen, weil du hast es dir verdient. Und das Kind wird groß mit dem Gedanken, also wenn das quasi, ne, also
ja,
nur
ja.
mal das Szenario, beide Eltern den ganzen Tag arbeiten, oder ich habe es heute so gemacht, ne, Mama ist zu Hause oder Papa ist zu Hause mit dem Kind und das andere Elternteil arbeitet den ganzen Tag. Das andere Elternteil, sagen wir, ich in dem Fall, der Vater, kommt dann nach Hause um irgendwie 6 oder so, wenn ich jetzt einen seriösen Beruf hätte. Das Kind kommt zu mir gelaufen, Papa, hier, ein Bild gemalt. So. Und dann sage ich, ah, das ist aber ein tolles Bild. Und das Kind will in dieser kurzen Zeit, die es quasi mit mir hat, natürlich irgendwie Aufmerksamkeit haben. Und wenn es merkt, die Aufmerksamkeit bekomme ich nur, indem ich Dinge präsentiere und zeige, oh, ich habe eine 1 geschrieben und so weiter und so fort. Dann ist es eben genau dieses Problem. Du hast nur ein kurzes Zeitfenster und da lernt das Kind, oh, ich muss meinen Papa beeindrucken. Ja, also werde ich abhängig von diesem Beeindruckungsdroge, sag ich mal. Anders ist es zum Beispiel bei der Mama, bei dem Papa im Zweifel, der den ganzen Tag da zu Hause ist. Der hat ja die Zeit, dem Kind zu zeigen, hey, ich finde dich auch toll, wenn du nichts machst. So, ne? Lass uns doch einfach mal bedingungslos jetzt gerade ein Eis essen gehen und ich will Zeit mit dir verbringen, bedingungslos in irgendeiner Form. Und deswegen lässt sich das immer so leicht sagen, bedingungslose Liebe. Und ich glaube, die meisten würden auch sagen, ja, das tue ich natürlich mit meinem Kind bedingungslos. Nur weiß das auch mein Kind. Also zeige ich das dem oder kann ich das dem überhaupt zeigen? Oder haben wir nicht eh nur so begrenzte Situationen? Und dabei ja auch wieder der Fehlschluss zu sagen, wenn das Kind mit dem Bild angelaufen kommt nach der Arbeit, dann zu sagen, nichts zu sagen, nicht zu reagieren, damit es nicht das Lob für diese Leistung bekommt, sondern eher zu sich zu fragen, wie kann ich dem Kind denn noch außerhalb dieser Leistung sozusagen zeigen, dass ich es aber auch ohne diese Leistung toll finde. Ich glaube, das ist dann eher so der Spagat, der angestrebt werden muss und weniger das, wir müssen jetzt einfach das Lob vernichten und die Anerkennung von Leistungen. Das wäre völlig falsch, so würde ich jetzt sagen.
Ja, weil du würdest damit ja auch das falsche Signal setzen, weil du sagst, hey, das ist eigentlich etwas, was unnatürlich ist, nämlich ich ignoriere jetzt quasi einen Zustand, den ich potenziell als gefährlich sehe, wie du gerade beschrieben hast, also ich ignoriere die Leistungssituation, bloß da irgendwie kein falsches Signal zu senden. Aber ich sehe gerade so ein bisschen diesen Prototyp, Elterntypen, der da tatsächlich da versucht, eine sehr, sehr klare Linie zu fahren und so Situationen dann auch zulassen würde. Ich denke, ouch, irgendwie dämlich.
Ja. Ja. Total. Und was wollte ich noch sagen? Ich komme nicht mehr drauf. Fällt mir gleich vielleicht nochmal ein.
Ich fand's, vielleicht, wenn du dir jetzt überlegst, ich find's super spannend, weil wenn man als langfristig denkender Mensch an so eine Sache rangeht, wie Erziehung, kann man sich ja irgendwie die Frage stellen, okay, was glaube ich, was für eine Kombination aus Charaktereigenschaften und Fertigkeiten, Fähigkeiten ist dann irgendwie wichtig für gut, morgen.
Sinnvoll.
Ja. Sinnvoll, genau. Und, ne, ich glaube, das ist halt etwas, was man vielleicht sich auch nicht eingestehen möchte, aber was ja irgendwie so ein bisschen unterbewusst auf jeden Fall wahrscheinlich mitschwingt, ist so, in der heutigen Welt sehe ich Leute, die sind erfolgreich und die spielen alle Instrument. Also ziehe ich den Schluss, ich sollte mein Kind in die Musikschule schicken und irgendein Instrument quasi da irgendwie erlernen lassen. Oder, ich sehe, weiß ich, irgendeinen anderen Charakterzug bei Prominenten oder so. Und sage, wow, die haben alle irgendwie immer Spaghetti mit Brokkoli gegessen. Was weiß ich denn? Also fütter ich mein Kind mit Spaghetti und Brokkoli. Also ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein Ding, dass halt eben der Versuch da ist, zu sagen, was glaube ich, was ist heute und morgen halt relevant und welche Fähigkeiten braucht das Kind in der Zukunft. Und dem muss man sich, glaube ich, auch bewusst sein, dass man die ganze Zeit so ein bisschen versucht, in diese Richtung auch zu lenken, gesagt, was ist meine Definition von Erfolg?
Ja.
Dann sammelt man so ein bisschen die Attribute und Gewohnheiten und mixt die so ins Kind rein, wie so ein Mixer.
Und das ist ja alles aus einer guten Intention, ja. Alles mit dem Hintergedanken, aber ich will doch auch das Beste für mein Kind. Ich will doch, dass es später alle Türen offen stehen, was auch immer es da für Floskeln gibt. Die ja auch gar nicht so, ich möchte mit Floskeln gar nicht das so abwerten, aber die halt immer so gesagt werden. Aber eigentlich, da wäre eben dieses Plädoyer dann eben dieser Theoretiker sozusagen, das ist schön und gut, du darfst ja auch die Gedanken darüber machen über die Zukunft deines Kindes, aber als erstes schau doch, was das Kind will und schau doch, was dessen Interesse sind. Und natürlich ist dessen Interesse vielleicht, ich will den ganzen Tag Schokolade essen, ja, okay, das ist was vielleicht, wo wir dann ein bisschen mehr steuern können, weil wir einfach mehr darüber wissen, ob das jetzt vielleicht super gesund ist oder nicht, wie auch immer. Aber ob es darum geht, dass das Kind whatever, Linkshänder, Rechtshänder wird, ist doch scheißegal. Ob das Kind irgendwie sich mehr mit Mathebüchern beschäftigt als mit Deutschbüchern, weil es eher mehr Interesse an Deutsch hat, who cares? Selbst wenn du sagst, oh, Mathe ist eine viel wichtigere Fähigkeit in der Zukunft. So, wenn das Kind, da muss man sich, glaube ich, dann immer klar sein, dass es wird ja nicht besser, wenn ich dann das Mathebuch aufzwinge. Wird es das in Zweifel nicht machen oder demotivierter und ich mache dann eher die Sprache kaputt. Denk wie bei uns an Französisch und so, ne? Also an bestimmte Fächer, wo wir dann gemerkt haben, boah, die Ansätze sind alle so falsch und das ist so nervig und wir werden nur genervt und wird nur gesagt, ihr müsst jetzt voll aufpassen, sonst bereut ihr es nachher voll. Die hatten voll recht, aber trotzdem haben sie uns das so gesagt, dass wir keinen Bock mehr hatten. Mm-hmm. Und deswegen haben wir einfach zugemacht. Und wenn dann mehr aber geguckt wird, okay, was interessiert denn die Schülerinnen und Schüler gerade wirklich, was in Französisch und so weiter und so fort, dann ist da zumindest, würde ich jetzt sagen, mehr Chance, dass es eben cool werden kann. Genauso wie bei Instrumenten. Wenn ich das Kind zwinge, die ganze Zeit Geige zu spielen und dann merkt es irgendwann selber, ich habe da keinen Bock mehr drauf, dann wird es irgendwann nicht mehr machen wollen. Und wird auch nicht erfolgreicher in irgendeiner Form, weil diese innere Motivation eben wichtig ist. Da fand ich es spannend. Da gab es halt so Studien zu, die gezeigt haben, dass diese extrinsische Motivation oft die intrinsische Motivation überschreibt sozusagen. Mhm. Das heißt, wenn ein Kind selber von sich aus total gerne malt und dann aber zu oft sozusagen, sag ich mal, jetzt den Malwettbewerb gewinnt oder das übertriebene Lob bekommt, die Einsen in der Schule, dann ist es so, dass der Antrieb immer mehr für das Äußere quasi passiert als von dem Inneren heraus irgendwann. Und so kann halt auch ein Hobby, das eigentlich total schön ist, dann kaputt gehen, weil es auf einmal nicht mehr dein Hobby ist, sondern es ist das Hobby für die anderen, das Hobby für die Anerkennung, das Hobby für die Noten. Und ich finde das sehr plausibel. Ich finde, das kann man sich sehr gut nachvollziehen, weil das beobachte ich auch jeden Tag bei Schülerinnen und Schülern in der Schule mit Noten. Das sind Fächer, die haben die geliebt und auf einmal kriegen sie eine 3 und auf einmal finden sie das Fach scheiße. Und denkst so, ja, okay, du hast nicht das Fach geliebt, du hast die Note geliebt, dass du es irgendwie gut fandest, die Anerkennung bekommen hast in irgendeiner Form. Und so kann auch da schnell jemand, der sich für Bio begeistert, wenn er die ganze Zeit Einsen bekommt, auf einmal dann nicht mehr, dann ist auf einmal dieses Grundbegeisterung an Bio auf einmal kaputt gemacht worden von außen sozusagen. Obwohl ja mit was Gutem, ne? Mit guten Noten eigentlich erstmal. Und das finde ich immer diesen spannenden Schluss, den man dann irgendwie machen muss und den ich mich frage, wie wir das irgendwann vielleicht mal als Eltern quasi, ob man den immer so parat hat oder ob man da nicht ganz viel einfach in diese Muster verfällt, weil die einfach so automatisiert sind, so klar, so man sieht sie überall und so weiter und so fort sind. Ja,
das ist ja so ein bisschen wie man das auch, also was man bei Menschen ja häufig beobachtet, bei mir selbst auch, bei allen, ist, dass immer dann, wenn man so ein Risiko wahrnimmt, dass das irgendwie dazu führt, dass man sich plötzlich sein Verhaltensmuster dann doch irgendwie ändert. Also wenn man super, super die coole Locke ist und immer so super gechillt ist, auf einmal ist irgendwas passiert, irgendwas ganz Brenzliches. Also keine Ahnung, weiß ich nicht. Man hat einen Autounfall und hat irgendwie, muss die Reparatur bezahlen, auf einmal ist man das Geld nicht und man ist gestresst und whatever. Auf einmal tickt man halt anders als sonst, wird vielleicht doch nicht mehr so entspannt und auf einmal fängt man an, irgendwie seine Prinzipien über Bord zu werfen und irgendwie sagt, ja, scheiß drauf, ne?
War das eine Lüge?
Ja, ja, genau. Also, und dann merkt man ja auch so, was ist eigentlich dein wahres Ich, wenn es eben hart auf hart kommt, ne? So ein bisschen, was ist deine andere Seite, die du halt in Nicht-Stress-Situationen halt nicht zeigen musst. Und ich glaube, was halt, diese Methode, die du beschrieben hast, von wegen, hey, man, ne, guckt aufs Kind und man nimmt sich selbst so ein bisschen zurück und seine eigenen Wünsche quasi stellt man eben zur Seite. Gerade dann, wenn eben von extern dann auch die Lehrer vielleicht sagen, hey, das Kind ist schlecht in Französisch und so weiter, da musst du ja die ultimative Ruhe bewahren und sagen, hey, warte mal, ich mache jetzt nicht Panikmodus, Willi, nur weil mein Plan nicht aufgeht. So, ne, nach dem Motto, du hast vielleicht einen Plan, du sagst, ja, ich bleib jetzt schön entspannt und lass das Kind irgendwie machen. Und auf einmal kommt aber das negative Feedback und dieses Risiko, was du wahrnimmst über die Zukunft deines Kindes, wird auf einmal so riesig groß und, oh Gott, es wird niemals was reißen, weil es halt ja schlecht in der Schule und so weiter. Und dann fängst du an, Panik zu schieben und denkst, okay, scheiße, ich muss irgendwas machen. Und dann sagst du, ja, eigentlich wollte ich ja das Kind entscheiden lassen, aber jetzt überschreibe ich diese Entscheidung. Und dann bist du wieder zurück. Das heißt, du musst eigentlich komplett zen mit dir selber sein, um diese Erziehungsmethode durchzuziehen, auch wenn eben extern halt negatives Feedback kommt von wegen, euer Kind ist scheiße im Turnen oder Schule läuft nicht und das Kind macht vielleicht komische Dinge, aber sagt, hey, ich kann das gerade in der Gesellschaft nicht zuordnen. Es ist interessiert an, weiß ich nicht, irgendeiner Sache, die irgendwie keinen für mich sichtbaren Wert in der Gesellschaft also hat. Also ist es dadurch.
Nimm unsere Pokémon-Faszination damals. Also, ne? Ja. Dieses Nachmittags-Animes auf RTL 2 gucken. So. Da dachten sich unsere Eltern wahrscheinlich nicht, oh, die arbeiten an ihrer Zukunft gerade.
Ja, aber bei uns war es ja doch easy, weil unsere Eltern zu gesagt haben, ja gut, du hast eure Pläne nach der Schule, hat man noch irgendwas Greifbares gehabt, dass man sich so zurechtgeschustert hat,
froh, dass wir überhaupt irgendwie.
Ja, wo auch Eltern jetzt keinen Panikmodus schieben mussten. Das werden wir nicht gesagt, irgendwie, wir werden jetzt irgendwie, wir gehen in den Dschungel und machen Reportagen für National Geographics oder andere gesagt, ich werde jetzt irgendwie NFT-Künstler und so, wo man einfach sagt, was ist das überhaupt? Das war ja bei uns nicht gegeben. Das heißt, wir haben es unseren Eltern ja auch leicht gemacht. Aber stell dir vor, dein Kind sagt auf einmal so, ja, ich finde Schildkröten faszinierend, ich will Schildkrötenforscher werden. Und du denkst dir so,
ja, nicht ein Schildkrötenforscher-Kind, ne?
Ja. Das muss halt auch sein, weil deine erste Assoziation werden sein, oh Gott, was sollst du denn studieren, wenn überhaupt, total. Wenn ich das studiert, danach einen Beruf ergreifen, dann wird das so ein 35-jähriger Dauerstudent, who knows, ne? Ist ja auch, also, alles nicht schlimm, mach was du willst, aber da die Ruhe zum Fahren zu sagen, ja, easy peasy, komm, wir gucken Schildkröten im Zoo. Good luck.
Ja. Voll. Ich glaube, es ist halt immer ganz schwer, das eben dann zu trennen, ne, von das ist mein Leben, das ist dein Leben und so, ne, wenn mir an der Person was liegt, das ist ja bei Freundinnen und Freunden, das mal, weil ich glaube, viele, die halt eben Eltern sind und so, werden sich ganz denken so, ja, redet ihr mal, ihr jungen kleinen Trottelchen, ne, wenn ihr mal selber Kinder habt, es wird alles anders, vertraut mir, so, ne, und das wird's bestimmt auch. Kann alles sein.
Auf gar keinen Fall. Ich hab keine Ahnung. Dragon Ball hat mich gelehrt.
Absolut.
Level 9000.
Aber wenn man das jetzt auch mal auf Freundschaften quasi überträgt, so, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel das Beste für dich will, was ich natürlich möchte, so, aber dann ist ja meine Art nicht zu sagen, so Willi, hör mir mal zu, du machst jetzt das, weil das ist das Richtige, vertrau mir, ich will doch dein Bestes, glaub mir, das ist das Beste für dich, sondern ich will dir immer zugestehen, so, was willst du, sag mir deinen Plan und jetzt überlegen wir gemeinsam im Zweifel dann, wie wir diesen Plan mega cool machen oder wie du in diesem Plan gut funktionieren kannst, was auch immer. Und ich finde, das kann auch noch mal so eine kleine Perspektiverweiterung sein, dass man halt sich mal überlegt, das, was ich gerade mit meinem Kind mache und wie ich gerade mit meinem Kind umgehe, wie würde ich mich fühlen, wenn mein Freund, meine Freundin, mein Partner, meine Partnerin so mit mir umgehen würde? So nach dem Motto, oh, das hast du gut gemacht, hier hast du 5 Euro für eine 1. Wie fände ich das, wenn ich gut auf der Arbeit bin und meine Freundin mir dann sagt, hier, oh, das hast du gut gemacht, hier hast du 50 Euro, dann vielleicht in Verhältnis, keine Ahnung, wenn man älter ist.
Ich sag, so, kannst du es mir über meinen OnlyFans-Account überweisen?
Ja, leid. Aber man würde sich wahrscheinlich eher verarscht vorkommen. Man würde sich denken hä? Danke? Willst du lieber mir Anerkennung zollen? Willst du fragen, warum und wie es war? Und wollen wir irgendwie gemeinsam das uns freuen? Aber gib mir doch kein Geld dafür. So, ne? Und das muss natürlich jetzt kein Königsweg sein. Das heißt auch wieder nicht, wir sollen Kinder nicht belohnen oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, manchmal kann das nochmal die Perspektive erweitern, wenn wir uns fragen, wie würde ich jetzt mit Kind Maximilius der Zweite umgehen? Oder wie würde ich mit Willi umgehen? Würde ich da ähnlich vorgehen? Wenn ja, warum? Würde ich da ganz anders vorgehen? Wenn ja, warum? Und ich glaube, dieses Wenn ja, warum kann manchmal eine nette Erkenntnis sein, die dann einem vielleicht sagt, ja, ist vielleicht ein witziges Verhältnis gerade mit diesem Kind und da kann man vielleicht so machen, aber warum wähle ich denn nicht mal die auf Augenhöhe-Ebene in manchen Situationen jetzt? Nicht, wenn es darum geht, die Steckdose zu fassen
oder keine Ahnung,
ne? Sondern wenn wir halt irgendwie normale Kontexte haben. Ja. Und warum vertraue ich eigentlich nicht in das Ziel des Kindes so, ne? Also ab einem gewissen Alter. Wenn mir jetzt der 15-Jährige sagt, kann ich dem ja schon zutrauen, dass er zumindest einen gewissen Plan hat von dem, was er kann und was er will? Oder muss ich ihn immer noch komplett overriden, wie jetzt irgendwie einen 3-Jährigen, wo ich sage, nee, Brudi, du weißt jetzt noch nicht, was du werden willst später. So, ne? Aber bei einem 15-Jährigen, ich glaube, das ist halt für Eltern voll schwer, das zu switchen, dann irgendwann zu erkennen, ah, jetzt ist das Kind aber in einem Alter, wo ich ihm zutrauen kann, selber irgendwas zu haben. Und ich glaube, das, um das nochmal kurz auf uns persönlich zu beziehen, ich glaube, es ist bei uns beiden ziemlich ähnlich, deswegen kann ich das, glaube ich, gleichsetzen, dass wir da das Glück hatten, also ich glaube, unsere Eltern hatten natürlich Glück mit uns, muss man natürlich sagen, nein, aber andersrum noch, dass wir halt eben das Glück hatten, also ich wusste bei meinen Eltern halt immer, die sind einfach froh, wenn ich irgendwas auf die Kette kriege, so quasi. Also alles war quasi schon ein Erfolg. Ja, ja. Weil ich so ein Loser war, nein, Quatsch. Sondern weil die, das ist einfach so, das war von Anfang an nicht so ein krasses Anspruchsdenken zu spüren. Und ich glaube, das hat viel von dem ausgelöst, weswegen ich heute so bin, wie ich bin. Was heute manchmal deren Problem quasi ein bisschen ist, weil mir vieles halt dann, wenn ich dann so sage, zum Beispiel, wenn meine Eltern dann sagen würden, so, ja, ah, wir würden uns aber schon ganz schön Sorgen machen, wenn du jetzt deinen Beruf abbrichst wegen der Förderschule oder so, wenn es dir da so ungut geht oder so. Ja. Ne? Aber natürlich würden die immer sagen, Hauptsache du bist glücklich, aber so, wenn du
keine Ahnung. Aber ein Ratschlag unsererseits.
Ja, so vielleicht, ne? Und dann bin ich halt mit durch deren Erziehung ja auch so und durch unsere Sozialisation und durch unsere, was auch immer, wie wir halt so geworden sind, bin ich halt so, ja, aber es ist mir ehrlicherweise auch egal, ob ihr das okay findet oder nicht, wenn ich jetzt arbeitslos wäre und nicht, weil es ist ja mein Leben und ich weiß, mein Vertrauen sagt mir, ich kriege das hin. Also vertraut mir, dass ich mir vertraue, weil ihr mir das quasi beigebracht habt, dass ich in mich vertraue. Weil das eben genau dieser Ansatz ist. Dieses, ja, Max, du wirst es schon irgendwie regeln. So, ne? Das kann manchmal auch anstrengend sein und es kann auch andere Probleme mit sich bringen, sozusagen. Aber das ist ja genau das Ergebnis davon. Das ist ja genau das Gegenteil von diesem, wie wir ja manchmal immer noch Menschen in unserem Umfeld kennenlernen, die auf einmal dann so sagen, ja, also zum Reifenwechseln fahre ich noch zu meinem Vater mit 30, weil der kann das am besten. Und die Steuererklärung, also einfach mal so random Wörter reinzubringen. Oder wenn ich jetzt irgendwie Banksachen mache, oh, das würde ich jetzt mit 35, ja, das mache ich nie alleine, das mache ich immer mit meinem Papa. So, das ist ja nett und irgendwie vielleicht eine zusammenschweißende, nette Sache. Aber es ist halt auch ein bisschen bedenklich, dass dann in diesem Fall eventuell der Vater in irgendeiner Form immer diesem Menschen das Gefühl geben hat, so, ja, du kannst es nicht, lass das mal mich machen, ich bin da voll erfahren. Die Aufgabe sollte ja eigentlich sein, die andere Person so zu ermutigen und ihnen diese Fähigkeit weiterzugeben, zu sagen, ich habe Vertrauen in dich, Sohn, Tochter, was auch immer, du kannst das jetzt selber, so, hau rein, du schaffst das schon irgendwie. Und das finde ich, daran sieht man das mal so ein bisschen, dass es auch in unserem Alter sich immer noch irgendwie auswirkt, die Art der Erziehung, die wir halt irgendwie wahrgenommen haben, lange Zeit.
Ja, ich meine, das ist ja teilweise so ein Running Gag irgendwie auf Social Media manchmal oder manchmal auch, wenn du Lieder hörst, hast du ja häufig so auch Songs, wo Leute so über eigenes Sein reflektieren. Und wenn da jemand von Daddy-Issues spricht, so wie im neuen Kendrick Lamar-Album, was ich nur empfehlen kann, ist nur ein Ratschlag, kein Muss.
Oh.
das ist gar nicht mehr so neu, aber da merkst du halt auch, das ist einfach ein wiederkehrendes, häufiges Muster halt auch. Ne? Dass, egal ob jetzt Mutter oder Vater, halt eben die Eltern so eine Art Abhängigkeit auch schaffen, in irgendeiner Form, klar, unbewusst.
Fühlt sich auch gut an.
Ja, genau. Klar. Aber oder manchmal ist es vielleicht auch gut. Also das Problem ist halt, man weiß halt nicht, was morgen sein wird. Und du weißt halt auch, also im Grunde genommen, du kannst niemals vorhersehen in so einem komplexen Szenario wie dem Leben auf einer Erde mit 8 Milliarden Menschen und ganz vielen anderen Tieren, welcher Kontext, in dem du landest, in dem dein Kind landest, welchen Fähigkeit, zu welchem Zeitpunkt wird zu welchem Ergebnis führen. Unmöglich. Du kannst alles planen und darauf aufbauen und hinarbeiten. Am Ende kommt es anders, als du es planst. Und das heißt,
nur ganz kurzes Mini-Beispiel dazu, dann kannst du einfach weitermachen. Ja. Mini-Beispiel, wenn ich jetzt meinem Kind die größte Finanzbildung zukommen lasse, der mit 14 schon lernt, okay, ich mache alles konservativ, ETF-mäßig und keine Ahnung was, und der beste Freund von ihm hat gar keine Ahnung von Finanzen, hat gehört, GameStop geht voll durch die Decke, macht damit 1 Million, hat ausgesorgt, ist glücklich in seinem Leben und alles wird schön und keine Ahnung was, und der andere wird unglücklich aus irgendwelchen Gründen, weil auf einmal es nicht so hinhaut, wie man das möchte. Obwohl du eigentlich objektiv vielleicht sozusagen das richtig gemacht hast und du dir eigentlich keine Vorwürfe machen kannst, hat der andere halt trotzdem in dem Situation einfach Glück gehabt und das irgendwie hat seine Fähigkeiten besser einbringen können.
Ja, oder häufig hast du es auch, dass du Künstler hast, die total krass sind in ihrem Sein, in ihrer Kunst, in ihrer Musik, was auch immer. Und oft merkst du halt, hey, da ist jemand ganz, ganz dolle irgendwie kaputt in sich drin, mit sich selber. Also, und da merkst du halt so, ja, diese Anerkennung der Welt, die dieser Person jetzt zukommt, durch eben die tollen Lieder oder was, tollen Texte, Gedichte, whatever, ist dadurch geprägt, dass eben so viel Schlimmes auch passiert ist. Und da denkst du dir gleichzeitig so, Du würdest es ja niemandem wünschen, aber du wünschst dir manchmal erfolgreich und berühmt zu sein wie ein Künstler. Und dann ist ja die Frage, bist du gewillt, diesen Preis zu zahlen, den du vielleicht zahlen musst, um überhaupt in der Lage zu sein, so ein Gedicht zu verfassen oder so ein Liedtext zu schreiben? Und auch das ist sowas, wo du halt auch oft die Situation hast, dass Kinder halt, denen es vielleicht gar nicht gut ging, die irgendeine besondere Fähigkeit entwickeln, die irgendwann mal im Leben super nützlich sein kann. Aber du würdest ja nicht bewusst deinem Kind irgendwie Schaden zufügen, um diese Fähigkeit zu pushen. Also am Ende des Tages, glaube ich, muss man sich als Eltern einfach super krass zurücknehmen. Das klingt aber so weird, als würde das zu überjudgen, aber das ist ja eigentlich nur so ein bisschen Selbsterziehung gerade oder Selbstreflexion oder Vorbereitung. Einfach auch zu sagen, hey, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich hier tue. So, ich mache einfach irgendwas und hoffe aufs Beste. Am Ende des Tages wird es genau das sein. Du kannst nie irgendwie diese 2000 Schritte nach vorne gucken. Du weißt nie, auf welchem Schachspiel du im Schachbrett du dich gerade befindest. Und ob du, also, am Ende des Tages, glaube ich, ist es ein Game, was man nicht richtig gewinnen kann. Und je härter man es aber versucht, desto eher verliert man, würde ich sagen. Ja.
Gut möglich, weil ne, wir kennen alle diese Gerüchte über Lehrerkinder. So, ne? Also eigentlich sind ja Pädagogen, also Lehrer sind ja eigentlich die, die das studiert haben. Die arbeiten jeden Tag mit Kindern. Die sollten eigentlich ja gegebenenfalls Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der Kindererziehung sein. Und die Kinder sind nicht im Zweifel immer die besten Kinder. So. Also wenn man das jetzt mal von außen so betrachten möchte. So, ne? Das heißt, da haben wir quasi objektiv gute Voraussetzungen irgendwie so, ne? Die Lehrer verdienen gut Geld, haben irgendwie Ahnung, beschäftigen sich mit Kindern, die sind am Zahn der Zeit und so. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie das mit ihren eigenen Kindern in irgendeiner Form hinkriegen. Ne? Und im Gegensatz zu Leuten, die vielleicht von außen die größten Erziehungsversagerinnen und Versager sind, auf einmal kommt da das coolste Kind bei raus, weil welche Maßstäbe setzt du an und so weiter. Und es ist ja einfach total schwer da zu urteilen. Deswegen ist, glaube ich, immer wichtig bei diesen ganzen Erziehungsblabla, was wir gerade so ein bisschen machen, wir können immer nur ganz viel uns selber beeinflussen, wie du sagst, wir können uns zurücknehmen, wir können sagen, wir vertrauen in das Kind und so weiter und so fort, aber wir können halt das Kind nicht ändern, selbst wenn wir wollen, selbst wenn wir die besten Ziele haben und das Kind sagt dann nur aus Trotz vielleicht, ah, Papa, du willst das unbedingt, nö, kein Bock jetzt, so, scheiße, dann habe ich eigentlich's verkackt. So, wir hatten jetzt zum Beispiel, haben wir beim Klettern wieder einen wieder getroffen, mit dem wir früher schon Spichklettern waren, witzigerweise, und jetzt ein Kind und mit dem geht er jetzt gerade immer klettern, das ist voll cool, das zu sehen, so, weißt du, der ist, oh Gott, jetzt wird's schwer. 36. Und der Kleine ist 10. Nee, der kommt jetzt in die Schule. Wie alt ist man dann?
7.
Danke.
Ja.
so, der ist 6. Und es ist halt super cool, die zusammen klettern zu sehen, ne? Weil die haben ein cooles Hobby gemeinsam. Man könnte sich von außen nichts Cooleres vorstellen. Ja. Aber er sagt auch selber dann so, ja, ich muss voll aufpassen, dass ich jetzt nicht jetzt schon ihn zu sehr irgendwie dann so sage, ah, toll, mach doch mal das und komm mal das Schwere und so. Weil auf einmal dann ist in so einem Jahr, ist es dann so, ah ja, ich mach das mit meinem Vater, mache ich Klettern eigentlich nur für meinen Vater. Und dann hat man eben dieses gemeinsame Hobby eigentlich kaputt gemacht, dadurch, dass man zu früh, zu pushy war in irgendeine Richtung, mit einer guten Intention, mit einem, ich will doch nur, dass du irgendwie Spaß am Klettern hast und du willst besser werden und es ist doch cool und so. Und da eben zu sich zurückzunehmen und zu sagen, wenn der gerade Spaß daran hat, eine Stunde Purzelbäume zu schlagen, dann schlägt er eine Stunde Purzelbäume. It's fine. So, ich glaube, das ist schwer, aber es ist halt vielleicht sinnvoll,
ja. Ich glaube, da, was so, was ich mir rauspicken würde, glaube ich, als coole Strategie, um da nicht irgendwie durchzudrehen, wäre es, sich Leute in seinem Umfeld irgendwie zu suchen, die vielleicht unterschiedlich Ansichten haben zum Thema Erziehung, aber auch selbst vielleicht auch einfach coole Leute sind. Also, es ist super schwierig, das jetzt auf den Punkt zu bringen.
Oh, to be cool.
Ja, aber du kannst ja natürlich mit so, ne, man, ich glaube, so auch so ein typisches Muster ist, man zieht halt irgendwo hin und dann hat man irgendwie so Nachbarn und irgendwie ist das so ein bisschen random. Dann hast du alle möglichen komischen Trolle da um dich herumlaufen. Und eigentlich wählst du dich bewusst aus, so von wo, lass dich beeinflussen. Dann hast du mal Situationen, wo du irgendwie ein Kind sagt, hier ist ein Lolli und dann spielt es auf der Straße und kommt aber der hysterische Vater von dem an, der sagt, ah, Zucker ist ganz schlecht fürs Kind und wie kannst du nur? Und auf einmal bist du irgendwie mit dem Game und das Kind ist verwirrt und alles. Und dann, eigentlich müsste man da, eigentlich bei den Eltern, die einen umgeben, super selektiv sein und sagen, warte mal, du bist ein Trottel, raus aus meinem Life und so. Ja. Und dann einfach, ich glaube, das ist so die beste Strategie noch für sich selbst, weil am Ende sagen, du wirst dich nicht kontrollieren können, aber du kannst kontrollieren, mit wem du abhängst. Wenn du coole Leute um dich herum hast, ist die Wahrscheinlichkeit für höher, dass du keinen Mist baust. In irgendeiner Form.
Ich dachte eigentlich eher, ich will kontrollieren, mit welchen Kindern mein Kind spielt, damit es coole Eltern sind. Für mich.
Ja, aber eigentlich haben wir gelernt, eigentlich sind die Kinder ja die Reflexion der Eltern. Das heißt, wenn du coole Eltern hast, hast du auch coole Kinder. Wenn du doofe Eltern hast, hast du auch doofe Kinder.
Weil stell dir mal vor, das stelle ich mir voll schwierig vor, Dein Kind hat auf einmal so einen neuen besten Freund im Kindergarten und die Eltern sind so richtig scheiße. Und das heißt, die besuchen sich die ganze Zeit und pennen beieinander und du musst den immer abholen. Dann musst du so gezwungen mit den Eltern sprechen und ach, komm doch mal rein. Und dann, oh Gott, ich könnte das überhaupt nicht. Diese gezwungenen, schlimmen Gespräche mit so Leuten. Aber es ist halt das Beste fürs Kind. Aber ich, oh, auf gar keinen Fall. Ich könnte es nicht, müsste
kehren. Ja, je länger wir drüber reden, desto unangenehmer wird das Thema im Sinne von, will man das wirklich?
Ein Spaß. Ja, ich hatte, noch einen Punkt gerade bei, ich glaube, so vor, weiß nicht, 5 Minuten, noch einen persönlichen Punkt, weil da hatten wir so gesagt, ne, wir waren ja so ein bisschen bei diesem Umweltthema, wie groß der Einfluss der Umwelt und ne, das, wie wir noch beeinflusst werden aus der Erziehung unserer Kindheit und so weiter und so fort. Und nicht nur Erziehung, sondern auch im Zweifel den Umweltfaktoren, die uns dazwischen irgendwie einfach random treffen, so nach dem Motto, Eltern haben vielleicht alles perfekt gemacht, aber dann 6. Klasse, boom, keine Ahnung. Irgendwas passiert. Ja, ja. So, die große Liebe kommt ins Klassenraum, ins Klassenzimmer, alles ändert sich, oder der große Asi kommt in den Klassenraum und alles ändert sich. Keine Ahnung was. So, und da merke ich es ja, also ganz persönlich bei mir jetzt wieder zum Schulstart, dass ich dann wieder so Freitag, Samstag, Sonntag kriege ich einfach schlechte Laune. Also schlechte Laune ist der falsche Begriff, aber das schreibe ich dir ja dann auch oft eigentlich. Wenn wir dann schreiben in der Zeit, dann schreibe ich dir immer so, ja, ist halt wieder so dieser Ferienende, weil das merke ich ja bei mir angelegt so, ne? Das, also nicht angelegt, das wäre jetzt Anlage, sondern eher angelegt im Sinne von durch halt irgendwie diese Mobbingzeit, 5., 6., 7. Klasse so ein bisschen rum, dass ich dann, also das kann ich für mich auch so benennen, dass ich dann merke, hey, jetzt kommen wieder deine Selbstzweifel, weil ne, wenn wir jetzt hier so sprechen und so, dann könnte man immer denken, oh, der denkt zumindest, er hätte alles verstanden und der ist ja so sicher in dem, was er sagt. Nein, Bullshit, so, das ist einfach irgendwie, ne, Gedanken, so. Und gerade in solchen Situationen, weil ich mir ja eigentlich so im Schulalltag schon relativ sicher in dem bin, wie ich, was ich tue, so, das ist auch ein Spiegeln, also ich spiegel das Ding gegenüber, die spiegeln mir, das läuft einfach so ganz gut, so, ne, so. Aber wenn das dann mal so 2 Wochen wegfällt, diese Droge, Anerkennung sozusagen in der Form, dann merkt man auf einmal, dann merke ich das, dass ich in diese Gedankenspirale falle, im Sinne von, fuck, was ist, wenn auf einmal alle merken, dass du keinen Plan hast? Was ist, wenn auf einmal alle merken, dass es nicht, weiß ich nicht, wenn alle nur so tun, als wäre es irgendwie cool, aber eigentlich lernen die nichts. Was ist, wenn auf einmal der Abi-Jahrgang, die jetzt am Donnerstag schreiben, den du immer das Gefühl gegeben hast, die könnten das auf jeden Fall, auf einmal es nicht hinkriegen? Oder wenn du auf einmal, keine Ahnung, was so. Und diese Zweifel kommen dann, und das Gute ist, man ist ja irgendwann mit 31 irgendwann Profi seiner selbst in einer gewissen Form, dass man so weiß, ah, ich kann die Uhr danach stellen, es kommt, ist scheißegal, ich kann mir gute Gedanken machen, ich kann mich ablenken, man kann damit umgehen, es reißt einen nicht in so ein Loch, wie das vielleicht mal am Anfang im Ref oder so war. Deswegen ist das alles fein und jetzt nicht besonders dramatisch. Aber es ist trotzdem spannend, dass wir da eben auch merken, okay, oder dass ich da merke, da ist irgendwas in mir, das wird immer Teil von mir sein in einer gewissen Form. Das bringt mich vielleicht auch dazu, in einer gewissen Form in irgendeiner positiveren Art zu agieren, ist für mich aber auch irgendwie ein Stress, den von außen quasi keiner wahrnimmt und keiner sieht, weil das ist ja dann immer das, ne, das mache ich manchmal auch den Schülern dann transparent, wo so, ey, ich habe schon wieder jetzt hier am Sonntag, nicht nur ihr hattet nicht so Bock auf Schule, sondern ich war auch, dass ich das Gefühl hatte, boah, weiß nicht, ob alles noch so cool läuft. Und natürlich spiegeln dann immer so, nein, Quatsch, ist auf gar keinen Fall so, Herr Pelzer, bla. Ja, ja, das ist natürlich total nett so, ne, wie die dann natürlich sind. Aber da merkt man einfach, den, auch wenn gewisse Faktoren super laufen und so weiter und so fort, da können kleine Ereignisse Spuren quasi hinterlassen, die uns einfach unser Leben lang beschäftigen in einer gewissen Form. Und das klingt dann immer vielleicht trauriger, als es ist, aber wenn ich mir das aussuchen könnte, dann habe ich lieber so eine kleine Macke wie die, als keine Ahnung irgendwas. Und und da muss man irgendwie dann umgehen lernen, auch unabhängig von Erziehung, weil Erziehung eben nicht alles kontrollieren kann. Ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Ja, ja. Nach dem Motto, wir können noch so sehr uns bemühen, und alles irgendwie abschirmen und tolle Eltern raussuchen mit für unsere Kinder und tolle Freunde raussuchen, aber dass dann der Freund, die Freundin, was auch immer auf einmal scheiße ist und das irgendwas hinterlässt, we can't change this.
Ich glaube halt, dass wenn ich mir eine Sache raussuchen müsste, die du dir selber oder irgendwem anders beibringst oder irgendwie jemanden aufzeigst, dass das geht, dann wäre es wahrscheinlich die Fähigkeit, sich selbst neu zu programmieren in einer gewisser Form. Ich glaube, das ist das, was
ich bin gespannt,
was halt eben ein gutes Verhältnis zu Freunden, Familie und vielleicht auch zum Therapeuten irgendwann ausmacht, ist, dass du in die Lage versetzt wirst, eben zu schauen, was tue ich gerade und was macht es mit mir und dann zu entscheiden, ist es okay? Ne? So wie du gerade gesagt hast, hey, manchmal habe ich das am Wochenende nach dem Weg und es ist fein. Es ist irgendwie komisch, manchmal stört es mich, aber unterm Strich völlig in Ordnung. Ich kann damit leben. Diese Entscheidung bewusst zu treffen, zu sagen, ist das etwas, was ich akzeptieren möchte oder ist es etwas, was ich nicht akzeptieren möchte? Und dann sagen, okay, was kann ich denn damit, dagegen, dafür tun, dass es eben besser wird oder dass es eben nicht mehr so schlimm ist? Und dann eben sich die richtigen Instrumente zu suchen. Ne? Und ich glaube, das ist sowas, was man halt im Kleinen halt eben durch Digimon und Dragon Ball Z und Freundschaften lernt, dass das eben
in der Reihenfolge auch. Genau.
Nein, das ist eben durch das Miteinander mit anderen halt eben diese Fähigkeit gibt, zu sagen, warte, ich kann, A, kann ich merken, was ich mache und was es mit anderen macht. Und andersrum kann ich feststellen, was andere mit mir machen. Situationen, Menschen, Nahrungsmittel, nimm irgendwas. Also einfach diese Reflexion des weil wie wirkt das Externe auf mich? Und was und wie finde ich das? Ne? Finde ich das in Ordnung? Finde ich das schlecht? Finde ich das gut? Und will ja, ich
Selbstwahrnehmung halt, auch, ne?
So, genau.
Ich kann mich fühlen, ich kann mich erkennen.
Ja. Genau, aber ich finde halt ein wichtiger Schritt halt ist halt noch zu sagen, ich kann nicht nur reflektieren, sondern ich kann auch reprogrammieren. Also wenn ich etwas in der Reflexion nicht gut finde und ich merke, ich habe halt irgendwie diese Abhängigkeit zu meinen Eltern, weil die mich immer dazu gezwungen haben, die Steuererklärung mit denen zu machen. Und jetzt hänge ich da in diesem Loop drin. Und ich finde das aber total blöd, weil ich mich nie erwachsen richtig fühle, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin noch ein Kind, gerade in dieser Situation, das macht mich kirre. Dann wäre es vielleicht ist es auch damit getan, dass man einfach einen Schlussstrich für dich zieht. Und wenn man das nicht kann, dann können Freunde einfach dabei helfen und sagen, hey, wie kannst du das denn deinen Eltern erklären und so weiter. Und wenn das auch nicht klappt, du merkst, eigentlich ist es nur ein Beispiel für viele Situationen. Das ist eigentlich so ein riesiger Knäuel an Dingen, die immer dieses gleiche Muster haben. Meine Eltern haben mich das nicht alleine machen lassen. Dann kannst du halt irgendwann hingehen und sagen, ja, warte mal, aber wie kann ich das vielleicht irgendwie, diese Wahrnehmung in meinem Kopf ändern? Weil das ist hart in mich verdrahtet. Immer wenn ich dieses eine Ereignis sehe, wie die Reifen wechseln, dann habe ich so einen Impuls, der irgendwie bei meinem Kopf was ganz Bestimmtes macht. Aber ich glaube auch ganz fest daran, dass du das halt anpassen kannst oder diesen Impuls vielleicht abschwächen kannst oder wie auch immer. Und ich rede nicht von irgendwelchen Drogen, sondern ich rede davon, dass du einfach lernst, eben diesen Impuls anders zu fühlen und das über Zeit halt auch abändern kannst, dass du halt dann irgendwann drüber lachen kannst und dir denkst, ach komm, Steuererklärung kann ich jetzt selbst und das triggert nichts mehr bei dir. Und ich glaube, das geht tatsächlich, aber man muss halt, es ist halt nichts über Nacht und ich glaube, das ist aber ein Prozess. Und wenn man lernt im frühen Kindesalter oder irgendwann später im Alter, jungen Erwachsenen, dass man einfach merkt, hey, wenn mir etwas gar nicht gefällt, dann gehe ich in diesen Prozess des Reprogrammierens rein und irgendwann habe ich halt irgendwie meine Wahrnehmung und mein Umgang mit der Situation umgestellt und jetzt ist es cool, dann hast du gewonnen. Weil dann kannst du immer gucken, wie ist die aktuelle Situation, was ist es jetzt, was gefällt mir nicht an mir und wie kann ich es ändern.
Das ist ja auch im Prinzip das genau, was Beratung und Therapie ja macht, sozusagen. Du gehst ja nicht zur Therapie und die drücken drei Knöpfe und auf einmal geht's dir gut, sondern das ist ja genau das. Du kriegst in der Regel eine Anleitung dazu, selber wieder mit dir, mit Umwelt quasi in einer gewissen Form klarzukommen, sozusagen. Deswegen würde ich dir da total zustimmen. Bis zu einem gewissen Punkt geht diese Reprogrammierung, je nachdem, wie skillig du da bist, sozusagen, ganz gut selber. Und ich glaube, es gibt dann irgendwann den Punkt, wo man dann sagt, okay, jetzt bin ich so tief in diesem eigenen Gedankenkonstrukt oder in irgendeiner Erinnerung, in irgendeiner Erfahrung, in irgendeinem freudschen Trauma oder so, irgendwie drin. Da brauche ich eben Hilfe von externen. Das können am Anfang Freundinnen und Freunde sein. Da müssen dann Freundinnen und Freunde aber auch irgendwann so ehrlich sein zu sagen, yo, das kann ich dir nicht hernehmen sozusagen in irgendeiner Form. Und dann ist es eben die Therapie in irgendeiner Form so. Und ich, also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass zum Beispiel Therapieplätze so begrenzt sind, hätte ich irgendwann mal richtig Bock, dahin zu gehen und einfach mal ein bisschen das durchzuquatschen alles so. Auf jeden Fall. Also ich wäre da so offen und bin der Letzte, der sagen würde, nein, auf gar keinen Fall. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Therapeuten, damit eben zum Beispiel, ich glaube, wie gesagt, dass das bei mir jetzt mittlerweile, also dass ich da drüber bin sozusagen. Aber ich bin mir sicher, es gibt viele Menschen, wo ich sagen würde, die sind an der Grenze, an der Schwelle zu einem noch kriegst du es einigermaßen selber hin, aber der Kipppunkt zu, du kriegst es nicht mehr selber hin und wir haben ein großes Problem, ist sehr nah. Und wenn diese Menschen schon viel früher diese Bereitschaft hätten und dieses, das so normal wäre, dass Menschen einfach mal so zum Therapeuten gehen können, wie wir zum Hausarzt gehen, dann würden wir, glaube ich, viel verhindern können, viel von diesen fest eingefahrenen, starken Depressionen in einer gewissen Form und so weiter und so fort. Ich glaube, dass da viel verhinderbar wäre, wenn wir viel mehr präventiv arbeiten könnten und viel klarer wäre, dass es einfach normal ist, wenn ich über eine relativ lange Zeit, irgendwie über 2 Wochen, 3 Wochen, 3 Monate, 2 Monate, irgendwie so eine wir sprechen dann ja im Zweifel von so einer depressiven Verstimmung erstmal oder so, habe, dass ich dann aber nicht sage, ja, ja, das wird schon irgendwann werden und irgendwann merke ich, fuck, es wird doch nicht mehr. Wie bei so einer, ich habe eine Krankheit, die ich zu lange mit mir rumschleppe und nach 3 Monaten merke ich, fuck, wäre ich mal früher zum Arzt gegangen. So, ne, wäre ich mal früher zum Therapeuten gegangen, wäre es mal möglich gewesen sozusagen. Das finde ich noch wichtig, dass sich das ändert, weil das ist ja eben genau dieser Schnittpunkt auch von Pädagogik und von dem Fachpädagogik. Wir sind ja ganz viel dann bei Erziehung und kippen immer wieder so ein bisschen in Therapeutisches, immer mal wieder so ein bisschen in diese Richtung, weil Erziehung ist eben nicht das Allheilmittel. Es ist einfach begrenzt, weil es sind Menschen, die kennen dich in- und auswendig, da sind Gefühle mit drin, Empathie, whatever. Bei Freundschaften, da sind immer ganz viel Eigenes auch drin. Und es gibt eben nicht umsonst diesen Beruf, der eine super lange Ausbildungszeit sozusagen hat, damit eben bestimmte Themen bearbeitet werden können von außen sozusagen. Und das ist, finde ich, was Erziehung, Freundschaft eben nicht leisten kann. So. Und das ist, überfordert auch das Umfeld. Das funktioniert einfach nicht.
Ja, das ist so, ich finde, es gibt halt auch die andere Seite. Es war jetzt ja, was du skizziert hast, war ja auch oft, weil ja gerade so ein bisschen dieses Thema so, manchmal kippt es ins Negative, so dachte man, kommt nicht mehr klar. Man kann das ja auch andersrum betrachten, im anderen Sinne. Angenommen, du bist Leistungssportler. Und du bist super gut in dem, was du tust, weiß ich, Olympiaschwimmerin oder whatever. So. Und da hast du ja auch im Leistungssport oft Situationen, wo du halt sagst, hey, ich muss präventiv Dinge tun, um halt eben dieses Level überhaupt erreichen zu können. Also sei es jetzt irgendwelche als zusätzlichen Sportübungen oder zum Physiotherapeuten, zu Diät-Ernährung, genau, whatever ist, so ein bisschen Massagen, dies, das. Bisschen irgendwie Doping, also irgendwas, was dir hilft, ne? Damit du halt sagst, sonst komme ich da gar nicht hin. Und manchmal ist es ja auch, man kann es auch andersrum sehen, dass man sagt, ich muss gar nicht etwas nicht können, sondern ich möchte ein neues Level von mir freischalten und arbeite proaktiv an Dingen, die mich vielleicht daran hindern, das hinzukriegen. Mal angenommen, man ist irgendwie, es kann sowas sein, wie was für viele vielleicht greifbar ist, man hat Prüfungsangst, ne? Das ist ja auch etwas, wo man sagt, naja, Prüfungsangst hindert mich jetzt vielleicht nicht darin, irgendwie das Abitur zu packen. So, irgendwie kriege ich es hin, aber ich will vielleicht auch Psychologie studieren, um Therapeut werden zu können. Also brauche ich eine 1-0. Und dafür wäre es halt gut, wenn ich meine Prüfungsangst bekämpfe. Das heißt, um dieses freizuschalten, ähnlich wie beim Leistungssport, muss ich halt gewisse Dinge erreichen, dann eben die eigenen Wünsche eins so hintragen. Das heißt, ne, nur weil man in gewisser Hinsicht vielleicht nicht sich selbst das zutraut, weil eben irgendwas einen blockiert, wie gesagt, Prüfungsangst oder eben irgendeine Zerrung hinten im Rücken, die einen nicht schmetterlich schwimmen lässt, da geht man da eben halt hin und macht da proaktiv was weg, damit man eben weitermachen kann. Und das kann ja auch was Positives, Schönes sein, so von wegen, hey, ich habe halt diesen Wunsch, ich will Feuerwehrmann werden und ich muss halt eben meine Angst vor Schläuchen bekämpfen. So. Ja. Die ich halt habe, weil ich als Kind mit dem Schlauch irgendwie über den Schlauch gefallen bin.
Seilspringen gemacht.
Okay, die Beispiele sind beschissen. So dramatisch. Ja. Ist klar, aber ich glaube, der Punkt ist hoffentlich trotzdem rübergekommen.
Ja, total. Und das ist ja zum Beispiel auch so was Schönes, was ja dann eben auch Freundschaften gewissen Punkt quasi leisten können. Und ne, was jetzt zum Beispiel für mich hier auch dieser Podcast hier quasi in einer gewissen Form leisten kann, dass man halt einfach merkt, dass wir einmal die Woche jetzt so quasi uns auf jeden Fall eine Stunde füreinander sozusagen Zeit nehmen, ob da jetzt noch andere Leute zuhören oder nicht, mittlerweile eh nicht mehr, ist egal, dass man immer pro Woche ein Update des anderen bekommt und man nie länger als eine Woche sozusagen mit seinen eigenen Gedanken zu einem gewissen Thema alleine sein muss, ob man die jetzt immer teilt, ob wir das in der Vorschau machen, im Podcast selbst oder whatever, aber es ist immer klar, ich kann einmal die Woche so eine Art Reality-Check von dir bekommen, in irgendeiner Ehrlichkeit, wenn ich dir dann sage, ey, pass auf, mir ist mega unangenehm, das und das ist passiert, whatever, sag mir mal deinen Take, dann habe ich immer eine ehrliche Meinung von außen. Und ich glaube, dass das viele nicht so zwingend sagen können, dass sie immer den Zugriff auf eine ehrliche Meinung von außen haben. Und gerade für die wäre es eben noch wichtiger, um dieses Präventive, ich kann vielleicht mehr erreichen persönlich in meiner Charakterentwicklung sozusagen. Ich glaube, dass das ein großer Faktor dafür ist. Habe ich in meinem Umfeld jemanden, wo ich mich zu 100% darauf verlassen kann, dass ich da ehrliches Feedback bezüglich irgendwas bekomme, dem ich zutraue, da eine Problemlösestrategie zu sehen oder was auch immer. Das glaube ich, was da auch schon viel helfen kann sozusagen.
Ja, weil es dir auch halt ermöglicht, wie du gesagt hast, diesen Reality-Check ermöglicht. Und das ist halt die Grundvoraussetzung, um dann zu entscheiden, warte mal, habe ich meine Realität irgendwie richtig wahrgenommen oder nicht? So, wie sehen andere? Das habe ich vielleicht eine verklärte Sicht. Und bin ich mit dem Ergebnis zufrieden? Sind andere mit dem Ergebnis zufrieden? Und kann ich damit leben oder möchte ich nicht damit leben? Und ich will es ändern. Ne? Und ich glaube, das ist so der der erste Schritt, wenn du den nämlich hast, ne, diesen Reality-Check, dann kannst du darauf aufbauen und sagen, ja, ich ändere jetzt eben mein Verhalten oder meine Wahrnehmung zu einem bestimmten Thema. Daher finde ich das, wie du sagst, das ist halt eine Grundvoraussetzung für alle weiteren Schritte. Und
ja. Und genauso hat man ihn auch in einer gewissen Form, das haben wir ja auch schon oft so dann eher so privat gesprochen, wie so eine Art externalisiertes Gewissen.
Ja.
So ein bisschen, ne? Dass man sich mittlerweile so lange so in- und auswendig kennt, wissen, wo wir herkommen, was wir gemacht haben, was wir gemeinsam für blöde Blödsinn gequatscht haben, geträumt haben, was auch immer irgendwie, dass man ziemlich genau weiß, auf welcher Informationsbasis ein Urteil, eine Aussage von dir
kommt. Ja.
Deswegen weiß ich, dass die sehr zutreffend ist in irgendwelchen Fällen. Das heißt, wenn ich jetzt angenommen, es gäbe jetzt nicht Chiara, oder du würdest mir auf einmal sagen, so, ey, pass auf, irgendwie im letzten halben Jahr hast du irgendwie über Chiara nur noch so erzählt und so, ist denn da eigentlich alles cool? Und ich würde es vielleicht selber gar nicht merken, wüsste ich aber, oh shit, wenn du das sagst, dann ist da was, dann gucke ich da mal auf jeden Fall genau hin, weil ich dir zutraue, quasi mich so zu kennen, sozusagen, dass da was auf jeden Fall ist. Deswegen, das finde ich, das ist auf jeden Fall was, was man sich halt im Zweifel auch extern kaufen kann, sozusagen. Ne? Also genau dafür sind dann eben auch so Beratungen, Therapeutinnen und Therapeuten da. Ne? Wenn man jetzt mal auch guckt, gerade wie du sagst, bei so Stars, bei nicht nur Spitzensportlern, gerade bei Musikstars, Schauspielerinnen, Schauspielern, alle mit viel Cash leider, sozusagen, und auch viel Druck und viel Verantwortung, die haben alle irgendwelche Menschen, wo sie hingehen, die sie in irgendeiner Form beraten, betreuen, therapieren, in irgendeiner Form. Nicht, weil die alle krank sind und weil die alle irgendwie keine Ahnung was sind, sondern allein, um das auch vielleicht zu verhindern und auch im Zweifel, um jemanden zu haben, der eben nicht in diesem ganzen Trubel ist und um einen rum und das dieses Beste für einen will, dieses Ratschläge geben und so. Alle wollen auf einmal irgendwas und jeder hat irgendeine Intention auch dahinter, die total nett sein kann auch. Aber jemanden zu haben, wo ich weiß, okay, der macht das jetzt halt mit mir nicht, weil er mich ganz toll findet und mag, sondern weil ich ihm einfach Geld gebe dafür und das sein Beruf ist. Das kann halt so eine gewisse Beziehung herstellen, die total positiv und heilsam eben sein kann.
Ja.
Das finde ich immer ganz, ganz spannend. Das merke ich ja auch, wenn zum Beispiel ich Beratungen mit Schülerinnen und Schülern habe, die ich selber im Unterricht habe oder die ich nicht selber im Unterricht habe. Das ist was ganz anderes. Das ist einfach eine andere Beziehung, die man dann eben hat, weil der Gegenüber, die Gegenüber, die Schülerin, der Schüler, dann quasi gar nicht in diese Hemmung kommt nach dem Motto, ah, kann ich das jetzt ihm sagen?
Ja, ja.
Weil dann ist das nachher irgendwie, hat der Mitleid, gibt mir deswegen eine gute Note oder eben nicht? Oder kann ich ehrlich sagen, ich gehe mit Angst in den Pädagogikunterricht irgendwie so? Da wäre ich ja der völlig falsche Ansprechpartner. Aber wenn ich jetzt jemand völlig Neutrales von außen wäre, dann kann ich dem das ja erzählen. Das ist voll easy. Und dafür ist der da, ist sein Job. Das finde ich, sollte einfach viel mehr, aber haben wir schon mal darüber gesprochen, muss einfach viel mehr ausgebaut werden, dass das wichtiger wird.
Ja, und ich glaube halt, dass das ist so ein bisschen auch wie beim grundsätzlich halt, ich glaube halt im, je nachdem, ne, es gibt positiv und negativ Fallen, ne, es ist halt so ein Spektrum, also geht's dir ganz schlecht, brauchst du halt auf jeden Fall jemanden, der dich halt extern professionell supportet, weil, wie du auch gesagt hast, da gibt's halt eben auch niemanden in der Regel halt im Familienfreundeskreis, der dann helfen kann, das muss man einfach auch so sagen. So kann es halt in die andere Richtung kippen, so bist halt Spitzensportler und brauchst jetzt irgendwie deine letzten 2%, um halt irgendwie Olympiasieg zu machen. Und irgendwas in der Mitte. So. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man halt eben sich weder über- noch unterschätzt als der Gegenpart. Also, wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich habe jetzt eine depressive Phase, ich komme nicht klar, und ich sage, hey, ich bin da, aber hol dir trotzdem Support, weil es gibt Grenzen. So. Es gibt also nicht Grenzen im Sinne der, das bin ich bereit zu tun, sondern die Grenzen im Sinne, das ist meine Fähigkeit, die ich mir selber zuschreibe. Und auch in der Selbstreflexion, ne? Es gibt manche Situationen, da liest man ein Buch, da sagt man, hey, ich habe hier Eckhart Tolle gelesen und das Thema ist durch. So, so. GT well played. Ja. Manchmal ist es das Gespräch mit einem Fremden in der U-Bahn mit 2,5 Promille. So, kann auch funktionieren. Manchmal ist es eben, weiß ich, der Partner, der einem sagt, ey, du bist bescheuert, hör auf damit. So, und dann klingelt's. Ja. Aber oft ist es das halt auch nicht, ne? Und ich glaube, das ist halt so ein Skill auch zu sagen, warte mal, wo bin ich auf diesem Spektrum? Bin ich jetzt so ganz, ganz in dem linken oder im rechten Extrem und kann ich noch selber oder nicht? Und ich glaube, auch da kann halt eben ein Gegenüber einem sagen, hey, du siehst das zwar nicht so, aber ich sehe das so, dass du eigentlich zu einem Schamanen musst und eine Ayahuasca-Zeremonie machen musst. Ja, also ich glaube, das ist halt so, und egal, und das Geile ist halt, je mehr du Leute um dich herum hast, die dir dabei helfen, dich selbst einzuordnen und sagen, hey, ich kann dir helfen, ich kann dir nicht helfen, lies das Buch, lies jedes Buch oder geh mal zu irgendwem hin, desto einfacher ist es halt in der Selbstreflexion, ne? Und das gleiche Prinzip gilt hier so, wenn du alleine so merkst, irgendwas stimmt nicht, dann hol dir die Meinung von anderen irgendwie rein, weil ich glaube, das kann dir helfen, dich selbst erstmal zu kalibrieren und zu sagen, warte mal, wo bin ich denn gerade? Und was ist das richtige Tool für den nächsten Schritt?
Ja, vielleicht als kleiner abschließender Punkt dazu. Ich habe, um noch so also ein mini-kleines Thema da anzuhängen, ich habe letztens einen ganz interessanten Artikel darüber gelesen.
Ach, du hast TikTok-Video geguckt, okay.
Nein, Lüge, ich habe kein TikTok. Nee, es war ein Reddit-Post.
Aber es war verlinkt wahrscheinlich.
Es war verlinkt. Ich habe auch mal auf die Überschrift geklickt und so. Und es ging um dieses Thema von, das gerade beobachtet wird. So, ich bin da nicht so drin in diesen Blasen, deswegen kann ich es nicht so richtig beurteilen. Aber ich könnte mir vorstellen, von dem, was ich so mitbekomme, dass da was dran ist. Das ist in Social Media seit einer Zeit, ich will jetzt gar nicht einen gewissen Zeitraum sagen, einen gewissen Trend dahin gibt, oder eine gewisse Blase gibt, wo Menschen sich vor Kameras stellen und entweder sich als Berater und Beraterin oder Psychologin oder angehende Psychologin und Psychotherapeutin oder sowas quasi ausgeben oder sie auch sind sozusagen und dann so eine Art Social Media Coaches sind. Das ist nach dem Motto, das sind so klassische Videos mit diesem genau, jetzt weiß ich wieder, wo ich das gesehen habe. Das war gar kein Artikel. Das war bei hier MyThinkX. Kennst du die Serie von MyLab My quasi? Mm-hmm. Die hat auf ZDF eine Serie, die heißt MyThinkX und da ging es um Social Media. So. Und da war nämlich dieser Take, und den fand ich ganz gut. Da ging es darum, dass die dann quasi so diese, das kennst du bestimmt, so ein TikTok-Video, die haben dann irgendwie so 5 Finger oben und dann so, senke einen Finger, wenn er auf dich zutrifft, dass du häufiger mal schlecht drauf bist. Dass du dich nicht so gut konzentrieren kannst, dass deine Freunde dir manchmal sagen, dass du anstrengend bist und sagen quasi so Allgemeinsätze, die quasi auch auf dem Anamnesebogen im Zweifel von einem Psychologen stehen würden, ehrlicherweise, aber brechen das quasi so runter, dass diese Videos dann im Zweifel eigentlich so gut wie jedem suggerieren, du hast ein Problem und du musst jetzt quasi was tun. Und weil wir jetzt ja gerade so viel darüber sprechen und wir gerade so vieles, oder ich persönlich auch sage, ey, es gibt viele Anlässe, weswegen man eigentlich schon zu einem Therapeuten gehen sollen könnte und so weiter und so fort. Soll aber noch lange nicht heißen, dass jedes Problem jetzt ein riesengroßes Problem ist, dass jedes heißt, wir haben eine psychische Störung in irgendeiner Form, dass dann eben auch so Krankheitsbilder nicht bagatellisiert oder marginalisiert, ich weiß nicht genau, wie man das, also quasi herabgeschwächt werden, sondern es ist eben so, deswegen haben wir eben bewusst von depressiver Phase, Bestimmung und nicht von Depression sozusagen gesprochen, weil das eben ist ein Krankheitsbild sozusagen. Und wenn wir quasi hingehen und Menschen quasi immer das einreden, das ist so wie zum Beispiel hier ADHD, hier ADHS gerade, ist auch gerade in Social Media so ein Thema, dass Schülerinnen und Schüler, jeder zweite Schülerinnen und Schüler hat mir gegenüber schon mal so im Spaß irgendwie so gedroppt, ja, es ist gerade mein ADHD, das macht gerade das. Und die sagen dann eben auch ADHS, nicht ADHS, sondern die sagen dann ADHD, weil sie das quasi dann im Zweifel auch nur aus Social Media kennen und so, wie wir auch schon mal über OCD gesprochen haben und so, dass man halt dann so denkt, ah, ich habe einen Tick und auf einmal haben wir so eine Tick-Erkrankung, die aber was ganz anderes ist als das, was wir irgendwie haben. Und wir haben schnell so eine Pathologisierung, genau. Wir haben schnell so einen, wir stecken so Krankheitsschilder an Menschen im Zweifel oder geben uns das auch quasi selber, weil wir entweder Sorge haben, dass wir das haben, weil wir vielleicht, was du gesagt hast, die Autoreparatur quasi nicht funktioniert. Dieses, ich habe gerade irgendwas, ich merke, ich kann mich nicht konzentrieren und die einzige Antwort, die mir bleibt, weil Social Media mir das sagt, ist, ich habe bestimmt ADHS. Oder ich könnte auch mal sagen, vielleicht packe ich mein Handy ein bisschen früher weg, ich esse mal gesünder und vielleicht hilft mir das ja auch. Aber das, die einfache Erklärung ist halt, von Social Media dir sagen zu lassen, ja, du hast halt ADHS. So, und dann hat man eine einfache Erklärung für ein Phänomen und alles ist cool. Nochmal, damit möchte ich nicht sagen, dass nicht Menschen ADHS haben können und die jetzt zum Arzt gehen und das bekommen und so weiter und so fort. Nur meine Warnung ist gerade, dass die Gefahr besteht, dass wir in Social Media so viel über psychische Krankheiten quasi sehen, lernen, die so runtergebrochen werden, dass wir auf einmal in so einem 15 Minuten oder 15 Sekunden oder einer Minute TikTok-Video lernen, was quasi eine Depression ist und dann ganz schnell dazu neigen können, ja scheiße, mir geht's ja auch gerade nicht so gut. Ja, stimmt, ich bin gestern auch nicht so gut aus dem Bett gekommen. Wo wir uns manchmal schreiben, ich habe so ein Moody Sunday. So, wenn ich dann so ein Video gucken würde, würden wahrscheinlich auf mich alle Punkte quasi zutreffen. Und wenn ich halt nicht 31 wäre, sondern 13, dann habe ich vielleicht nicht die Reife und die Erfahrung zu sagen, ja, New Day Sunday, der kommt erst wieder in einem halben Jahr, alles cool. Sondern dann zu sagen, fuck, was denn das jetzt immer so ist, dann redet man sich da rein, denkt man sich da rein, ja, beschäftigt sich damit und du gräbst dich ein und auf einmal entwickelst du selber aktiv dann wirklich diese Störung in irgendeiner Form, diese Krankheit, dieses Krankheitsbild oder Symptome davon. Und das ist natürlich, finde ich, ziemlich gefährlich, was, wenn das so groß auf Social Media ist, wie ich das jetzt zumindest da so wahrgenommen habe. Ja. Wahrscheinlich ist es nicht so mega groß, aber.
Ich weiß nicht, ob du doch ein bisschen Zeit hast.
Ich habe Zeit.
Ich finde das super interessant, weil ich relativ viel mit einem Unternehmen zu tun habe, was in dem Bereich gerade eine App quasi auch entwickelt, im Bereich ADHD und Umgang damit. Und
spannend.
Deswegen habe ich mir mal relativ viele Podcasts von so einem ungarischen Psychologen angeguckt, der irgendwie auch über dieses Thema halt quasi erzählt und einfach so ein bisschen über seine Erfahrung plaudert. Und was ich definitiv bestätigen kann, ist, dass diese Bubbles aufkommen, erstmal in Social Media. Also, das gilt ja nicht nur für psychische, auch für physische Erkrankungen. Also, wir kennen das alle, wenn du irgendwas googelst. Du hast irgendwie dein dicker Zeh juckt und auf einmal hast du irgendwie Tumor und wahrscheinlich noch Parkinson dazu und AIDS. Instant. Und ein Blitz schlägt auch in der nächsten Sekunde auf dich ein. Ja, das ist so. Also googelst, hast du alles. So. Ja. Und das halt quasi, und das, die Art und Weise, wie eben diese Artikel geschrieben werden, eben, die auch bei Google hochranken, sind diese Videos eben auch relativ hochranken, weil sie halt ähnlich wie so ein, wie nennt man das? Come on, diese Wörter, das hört zum Glück eh keiner mehr zu, aber der hier Kaffeesatz lesen, Sternzeichen, hier.
Horoskope.
Horoskope. So, das ist so ein bisschen so ein Horoskop-Ansatz. Ja. Ne? Du bist es allgemein genug und spezifisch genug gleichzeitig, dass halt eben, dass du einfach deine Reichweite maximierst. Und so funktionieren halt sowohl diese Krankheitsdiagnosen als auch eben diese Social Media, TikTok-Videos. Ja. Wie du es halt eben beschrieben hast. Und das Interessante ist halt, dass im Grunde genommen, wenn du das jetzt statistisch so aufdröselst, hast du ja in der Regel halt eine Minderheit, die das tatsächliche Krankheitsbild hat. Also wenn du jetzt von 100 Leuten hast, wie viele haben ADHS? Keine Ahnung. Sagen wir 1%. Zufälligen. So, das heißt, du könntest mit dem Video vielleicht 1% der Leute dabei helfen, sich selbst zu diagnostizieren oder halt eben den ersten Schritt zu gehen, um dann halt zum Arzt zu gehen und zu sagen, hey, da ist da vielleicht was.
Was ja cool ist.
Was cool ist, genau. Das heißt, da ist auf jeden Fall was Cooles dabei. Dann hast du aber irgendwie auf der anderen Seite irgendwie 99%, die das nicht haben, aber darin wiederum 1%, random Zahl, die aber glaubt, dann auf der Basis dieses Video, dass sie es hat. Also eine Fehldiagnose, also ein falscher, positiver Treffer, der aber oder andersrum, dass du einfach sagst, ey, fuck, Mann, da ist jetzt jemand, und das sind genauso viele Leute, wie die es wirklich haben, die glauben, dass sie es haben und das in ihr Leben integrieren und dann komplett auf dem Holzweg sind. Das heißt, du triffst einfach alle das gesamte Spektrum, das du treffen kannst, und ein Teil wird davon profitieren, Teil wird davon nicht profitieren, im Gegenteil, wird einen Schaden davon tragen, und dem Rest ist wahrscheinlich egal. Aber dadurch, und jetzt kommt der Punkt, ist, dadurch, dass du halt, das wäre meine These, dadurch, dass du halt eben, wenn du einmal so ein Video schaust und damit interagierst, halt nochmal so ein Video bekommst und nochmal so ein Video und nochmal so ein Video.
Exakt.
Baust du halt eben, also schiebst du diese Wahrscheinlichkeitsverteilung um, weil die 1%, die sich wirklich selber richtig, die verändern sich ja nicht, die bleiben halt richtig diagnostiziert und gut. Aber wie viele Menschen, also wenn das andere 1%, die sich fehldiagnostizieren, wie viele Videos musst du einem Menschen zeigen, um aus diesem 1% vielleicht 10 zu machen? Keine Ahnung. Das heißt, du vergrößerst halt den Negativanteil im Zweifel durch eben Wiederholung, aber der Positivanteil wahrscheinlich nicht. So, weil die Leute kriegen ja kein ADHS vom Videos gucken. So, und das ist halt irgendwie dieses spannende Thema, so nach dem Motto, du musst halt gucken, was ist der erste Effekt des Einmal-Guckens und was ist der wiederholte Effekt durch eben 50 Mal gucken. Und da sind diese Bubbles, glaube ich, schwierig.
Voll.
Weil niemand von uns liest ja jeden Tag den gleichen oder ähnlichen Artikel auf Google, Wikipedia über seinen dicken Zeh, der jetzt juckt. So, aber das passiert halt bei TikTok und Co. Und das ist halt problematisch, glaube ich.
Total.
Und dann,
du.
Und was ich spannend fand, jetzt nochmal, um halt, was ich mir jetzt erklären könnte, warum eben viele Leute auch dann eben diese Brücke schlagen und sagen, ja, ist mein ADHD so, was jetzt gerade tickt, ist, was ich super spannend fand, dass es jetzt nicht belegtes Wissen, sondern es ist halt wie so eine Podcast, wie so ein Dude, der vielleicht auch kompletten Scheiß labert, der halt gesagt hat, ADHS ist halt ein Bewältigungsmechanismus, der aus Trauma entstehen kann.
Spannend.
Weil, und das fand ich logisch und plausibel, wie gesagt, keine Ahnung, das stimmt. Er hat gesagt, naja, wenn du als Kind in einer Situation gefangen bist, die so, so schmerzhaft für dich ist, emotional, wie auch immer, die dich so belastet, du aber die Unfähigkeit hast, die Situation zu ändern, dann ist die beste Möglichkeit, damit umzugehen, sie komplett quasi in deiner Wahrnehmung zu verdrängen. Also wie eine Art Tagtraum zu kreieren, der dich aus dieser schrecklichen Situation, angenommen, du bist im Krieg, um dich herum sind Bomben und du kommst nicht raus, also denkst du quasi, versuchst dir die Bomben wegzudenken und das Leid deiner Eltern und kreierst deine fiktive Welt vor deinen Augen und so. Und das ist halt der Umgang mit dieser schrecklichen Situation. Und das prägt sich aber als Tool für dich ein. Bedeutet immer dann, wenn du in eine Situation in deinem Leben kommst, in der du dich nicht wohlfühlst oder der du dich unwohl fühlst oder Angst hast, sagst du, ich hab doch dieses Tool-Ding. Matheunterricht, du kommst nicht klar, du verstehst nicht, was Sache ist. Bumm, siehst auf einmal Blümchen und Blumenwiese und Einhörner und kannst dich nicht konzentrieren, weil das, worauf du dich konzentrieren musst, löst in dir was Unwohles Gefühl aus. Und du hast gelernt, du kannst das eben ausschalten. Das ist cool. Es führt halt dazu, dass du dich konzentriert kannst. Wie gesagt, ne? Disclaimer, riesiger Disclaimer, aber für mich war das logisch. Und wiederum, wie viele Menschen haben vielleicht diesen Mechanismus für sich entdeckt in der Kindheit irgendwann, weil sie irgendwas in einer Situation hatten, der sie sich nicht wohlgefühlt haben. Und das heißt, je mehr man als Eltern vielleicht verkackt oder je mehr als Umfeld quasi eine Situation schafft, die das Kind halt so schlimm ist, dass sie einfach nur das Kind einfach raus will, je mehr Kinder diesen Mechanismus entwickeln, weil es notwendig war, wäre für mich die logische Schlussfolgerung, desto mehr Menschen werden dann auch ab einem gewissen Alter sagen, hey, ich habe da diesen Hang zum Jetzt muss man aufpassen mit Begrifflichkeit. Ne? Das ist, wie du gesagt hast, das ist ein Unterschied zwischen Depression, depressiver Phase und depressiver Verstimmung. So, das sind drei verschiedene Paar Schuhe. Ähnlich ist es hier wahrscheinlich zwischen, ich habe eine Konzentrationsschwäche und ich habe ein Thema, bla bla bla.
Ich verdränge einfach was
oder genau.
Ich überkompensiere.
Und ich habe einfach keinen Bock. ich würde auch sagen, ich hatte einfach keinen Bock auf Französisch, war, hat aber nichts mit Konzentrationsschwäche zu tun. Wie gesagt, da muss man halt aufpassen mit den Begriffen. Aber ich glaube, dieser Grundgedanke, den fand ich halt total spannend und irgendwie auch sehr nachvollziehbar. Und
aus nur kleiner bis jetzt Stichprobe, kann ich zumindest nur so ein bisschen unterstützen, wo ich sagen würde, finde ich, klingt auf jeden Fall plausibel und klingt jetzt nicht nach völliger Blödsinn, würde ich sagen. Ich habe noch zwei Punkte dazu. Zum einen, das war noch ganz am Anfang von den Ausführungen, dass ja da eben der TikTok-Algorithmus und so ja immer, das ist ja genau dieses Gefährliche sozusagen, um es nur nochmal zu manifestieren, mal in den Raum zu holen. Er bietet ja das an, was dich gerade besonders triggert sozusagen, auch in einem positiven wie negativen Sinne, so wo du lachst, wo du lange hängen bleibst und so weiter und so fort. Und wenn das auf einmal gerade für dich leider sehr passend ist, wenn es dir nicht gut geht, irgendwie Content, der sich damit beschäftigt, dass es Menschen nicht gut geht, dann bist du halt in dieser Rabbit Hole und dann bist du auf einmal da so drin und dann klickst du vielleicht mal auf den Hashtag googelst mal oder also TikToks den Hashtag irgendwie ADHD oder Depression oder keine Ahnung was und dann wird es immer bei irgendwie 50 Videos geben, sehr viele geben, die dann irgendwie dich auf eine gewisse Weise anfixen, auf irgendeine Art, weil allein die Content Creator so smart sind, dass, also, ohne jetzt was Böses zu unterstellen, aber die wollen ja auch, dass du die Videos guckst und die wissen ja auch im Zweifel, dass die Zielgruppe sehr klein ist und die wollen ja im Zweifel auch andere erreichen, nicht weil sie alle krank machen wollen, sondern einfach, weil sie vielleicht auch wirklich nur aufklären wollen, aber sind sich dann im Zweifel nicht darüber bewusst, was sie mit ihrer vielleicht clickbaity Aufmachung auslösen können, wenn Leute sich da so reingraben. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, Medienkompetenz sollten nicht Menschen das irgendwie selber hinkriegen, sich da rauszuziehen. Ich glaube, es ist schwer, gerade wenn es um so psychische psychische Angelegenheiten geht, einfach um so Themen wie Prüfungsangst. Dann google ich das, dann lehne ich mich da rein, dann will ich ja auch irgendwie eine Bestätigung haben. Ich will ja einfach dieses dann haben, eine Lösung will ich gerne haben, aber ich will auch gerne eine Ausrede klingt ganz gemein, das soll gar nicht wertend gemeint sein, aber ich möchte gerne eine Erklärung haben dafür, warum ich vielleicht in Klausuren immer so nervös bin. Dass die Erklärung vielleicht ist, ich lerne einfach nur 10 Minuten. Die wäre ja anstrengend zu ändern sozusagen. Deswegen kann es ja einfach schön sein, wenn mir jemand sagt, hey, pass auf, du hast einfach Prüfungsangst. Es geht gar nicht besser. Du müsstest jetzt das und das tun und so weiter und so fort. Damit, wie gesagt, mir ist immer wichtig, damit möchte ich jetzt nicht sagen, sollte nicht Prüfungsangst haben können und dass sie einfach nur mal ein bisschen mehr lernen müssen, dann wäre keine Prüfungsangst vorhanden. Aber es gibt Menschen, wo das wahrscheinlich so ist. So, ne? Und das finde ich spannend, dieses Abdriften in die Hashtags, dieses im Algorithmus quasi gefangen sein. Ne? Das kennen wir selber halt mit lustigen Dingen oft eher. Also ich hatte das noch nie, dass ich in irgendwie so crazy unangenehme Sachen gedriftet bin irgendwie, sondern eher, dass man so denkt, okay, ich habe einmal auf das Pokémon-Video geklickt, mal wieder aus Nostalgie, und jetzt kriege ich nur noch YouTube, nur noch Pokémon-Vorschläge, und auf einmal kann ich wieder alle 151 auswendig. Okay. So, aber das gibt's eben in beide Richtungen. Und weswegen ich gerade so die YouTube-ZuschauerInnen werden es gesehen haben, vor Begeisterung quasi explodiert bin, als du das von dem ungarischen Psychologen erzählt hast. Ich habe am Wochenende ein Spiel gespielt. What Remains of Edith Finch ist so ein dreistündiger, vierstündiger, man spricht da so von Walking Simulator, also quasi ein Spiel, wo du eigentlich nichts machst, außer du gehst und guckst dir Dinge an und bestätigst quasi und hast so ein bisschen Dialog, also ein reines Story-Spiel sozusagen, das eben auch jeder spielen kann, ob Menschen mit Armen, ohne Armen, mit Fähigkeiten oder keine Fähigkeiten, wie Chiara zum Beispiel, also die halt nicht gut mit zwei Sticks umgehen kann, so, ne, das gibt ja Menschen, das kann quasi jeder spielen. Und da wir gerade eh schon im Thema sind, kann ich es ja nicht mehr runterziehen. Da geht es eben genau darum, dass ein 17-jähriges Mädchen geht quasi in ihr altes Elternhaus, und die sind aber alle mittlerweile gestorben sozusagen, aus verschiedensten Gründen. Und wir finden raus, sie ist schwanger und sie möchte gerne quasi für ihr Nachkommen sozusagen die Familiengeschichte so ein bisschen zusammentragen und aufschreiben und so. Und das Spiel besteht darin, dass du quasi von Zimmer zu Zimmer gehst in diesem alten crazy Gebäude so ein bisschen, das auch ein bisschen weird ist und so weiter. Da brauche ich jetzt alles nicht zu weit ausführen. Aber im Prinzip gehst du dann in jedes Zimmer deiner Familienmitglieder sozusagen und schaltest immer so ein bisschen den Stammbaum weiter frei. Dann kriegst du auf einmal die Geschichte von deinem Urgroßopa. Dann wird auf einmal, siehst du da so ein Buch in der Ecke stehen, fragst dich schon, warum geht's da irgendwie um so und sowas. Und dann, das hat mit der Oma zu tun und ich verstehe so ein bisschen die Zusammenhänge irgendwie. Und die Oma hat quasi immer gesagt, auf der Familie liegt ein Fluch, weil alle so komisch sterben in irgendeiner Form. Und das Spiel ist auch jetzt nicht besonders lebensbejahend, muss man echt zugeben. Aber da geht es zum Beispiel darum, dass die Oma immer sagt, der eine Junge wurde vom Drachen getötet, gefressen sozusagen. Ja, ja, ja. Und dann spielen wir irgendwann, weil wir irgendwie, weiß ich nicht, ein Video finden davon, wie der kleine Junge mit einem Flugdrachen sozusagen die ganze Zeit so am Strand spielt, während total der Sturm ist, spielen wir das quasi nach und erleben das, wie quasi der Drache sich irgendwo verhängt und der dann irgendwas auf den Jungen stürzt. Und das ist quasi so ein bisschen die Verklärung, die Verdrängung der Oma, wie sie mit diesem Verlust umgeht, dass sie sagt, ne, von einem Drachen und so weiter und so fort. Und wir lernen ganz viel darüber, auf eine spielerische, sehr authentische, schön ist das falsche Wort, aber doch eine sehr bewegende, schöne Art und Weise, wie in Familien mit Verlust umgegangen wird, mit Trauer und von verschiedensten, ne? Wie die Mutter den Verlust ihres Bruders erlebt oder aber auch wie die Tochter den Verlust ihres Vaters erlebt und so. Ganz viele verschiedene Konstellationen, super spannend. Und was nicht das Finale, aber im Prinzip, du kämpfst dich, oder du arbeitest immer weiter hoch zu deinen Geschwistern sozusagen, zu deinen zwei Brüdern, wo du nicht viel von weißt. Und der eine Bruder, um das jetzt zu erzählen, wenn die Leute das noch spielen, ist kein großer, also ist nicht so spoilerig, weil
ist eh keiner mehr dran, alles gut.
Ist eh keiner mehr dran, aber ich kann es nur empfehlen, also das ist super günstig, bei Steam ist mega gut bewertet, ist einfach, ich war einfach spät dran, das ist wie Ted Lasso, das muss man eigentlich gemacht haben. So. Ist völlig klar. Der Bruder von ihr hat quasi in einer Fischfabrik gearbeitet, in so einer Thunfischfabrik. Und sein Job war quasi immer, das musst du mit den Sticks so witzig nachspielen, du nimmst von links den Fisch, packst ihn unter so eine Guillotine quasi, der Kopf wird abgehakt und dann wirfst du ihn so weg. So, und der, so passend zu dem, was du eben erzählt hast, bei dieser eintönigen Sache, dem geht's eh nicht so mega gut und so weiter, Familie schwierig, ne, wie wir gerade schon mitbekommen haben. Auf einmal, während du das so nachspielst und immer so diesen Fisch von links nach rechts, merkst du schon selber, wie monoton das quasi wird. Auf einmal kommt so eine Gedankenblase auf und auf einmal spielst du quasi ein zweites Spiel. Das heißt, du machst mit dem rechten Stick immer dieses, den Fisch, Guillotine wegwerfen. Und links kommt so ein kleines Fenster wie bei so einem Gameboy-Bild und auf einmal spielst du so ein Adventure. Und dann, weil du liest quasi den Bericht seiner Therapeutin, die dann sagt, und irgendwann fing er an, sich wegzuträumen in eine Welt, die in Ordnung war, er gestaltet hat. Und dann bist du am Anfang erst so ein kleines 2D-Männchen, läufst du durch die Gegend, auf einmal triffst du Freunde und Anhänger und dann träumt sich der König zu sein, auf Schifffahrt zu gehen, dann feuern dich da alle an. Und es wird immer realer in der Form, das ist total genial gemacht, dass du am Anfang so eine 2D-Klötzchenwelt hast und am Ende dieser Sequenz ist es quasi so eine 3D reale
ja.
Welt sozusagen. Das heißt, es wird nicht nur auf erzählerischer Ebene quasi präziser, sondern auch das Spiel wird quasi präziser, weil du immer konkreter in dieser Welt bist. Und je mehr du da drin bist, desto mehr verschwimmt quasi diese monotone Aufgabe sozusagen. Ja. Und irgendwann hast du gar kein anderes Bild mehr, aber du weißt noch, dein Muskelgedächtnis macht immer weiter mit den Fischen und du hörst nur noch die Guillotine sozusagen.
Ja, ja, ja.
Und das Ende vom Lied ist dann so, ne, er findet seine Königin und so weiter und dann fährt ihr hinterher und er soll gekrönt werden und du siehst halt schon in diesem Bild quasi, dass für die Krönung legst du deinen Kopf quasi unter eine Guillotine sozusagen. Also du merkst schon, das ist so schön aufgebaut mit so Fischen und Gold verziert und so. Und du merkst schon so, nein, ich möchte es nicht spielen. Und ich habe Gänsehaut, wie ich es erzähle. Also wahnsinnig gut umgesetzt quasi ist. Und dann erfährst du so, dass er halt irgendwann nicht mehr klarkam mit der Realität und mit dem, was da so passiert ist, dass er dann quasi, seinen Kopf unter diese Fischguillotine quasi gelegt hat. Ne? Und das Da muss ich gerade nicht, dass jetzt alles zum Glück in irgendwie Selbstmordgedanken enden muss, aber bei diesem Aspekt des, ich mache etwas, ich erlebe etwas, was mich traumatisiert, was mir nicht gut gefällt und ich träume mich in eine Welt, in der ich gestalten kann, in der ich nicht ohnmächtig bin, in der ich vielleicht das Sagen habe, gerade für Kinder, die halt oft ohnmächtig sind in Elternhäusern, weil was sollen sie tun? Sie sind ausgeliefert in einer gewissen Form, bis zu einem gewissen Alter leider, wenn da von außen noch keiner hilft. Und dass die sich wegträumen in eine Welt, die in Ordnung ist, die schön ist, kann man sich, finde ich, sehr gut nachvollziehbar vorstellen, auch anhand dieses Beispiels und gerade auch, wenn Dinge einen nicht erfüllen und dann vielleicht so monoton sind und man unzufrieden ist und das Gefühl hat, ich kann hier nichts ändern dran, finde ich das einen sehr plausiblen Ausweg.
Super, super harmloses Beispiel, was jeder kennt, der als Kind mal irgendwie länger als 3 Stunden im Auto gefahren ist. Mhm. Man sitzt im Auto und weiß, man fährt zu irgendwelchen Verwandten irgendwo in Buxtehude. Entweder man hat das Glück, man ist eingepennt, man hat das Glück, man hat den Gameboy in der Hand, aber wenn man weder noch hatte, was hat jedes Kind gemacht? Du hast nach draußen
Lampen geguckt gezählt.
Und du bist Parcours gelaufen über diese ganzen anderen Autos, die auf der Autobahn überholt wurden oder dich überholt haben. Jeder hat dieses Parcours-Bällchen-Spiel gespielt. Also nicht jeder, aber ich glaube, viele kennen das. Und das ist halt so ein harmloses Beispiel für genau das. Du bist in diesem Auto gefangen, die ist langweilig, du weißt nicht, was du mit deinem Leben anfangen sollst. Deine Eltern hören, haben sich wahrscheinlich darüber gestritten gerade, weil die sich verfahren haben und dein Geschwisterkind, ob es existiert oder nicht, kann nichts, sitzt daneben, denkst du so, whatever. Was machst du? Du erfindest irgendwelche fiktiven Spiele da mit den anderen Autos oder guckst Kennzeichen und suchst nach irgendwelchen Mustern oder was weiß ich. Ja, aber das ist halt so ein super harmloses Beispiel für was, wo man sagt, das ist ein paar Stunden vorbei und trotzdem geht man als Kind hin und denkt sich halt irgendwas aus.
Ja. Absolut. Damit haben wir nochmal ein spannendes, wir waren vor 1,5 Stunden so, waren wir
Keine bei Drake. Wissen,
was machen wir jetzt eigentlich? Genau, waren wir bei Drake. Wir waren erst bei Chris Brown, weil ich nicht mehr wusste, wer Drake ist. Und jetzt sind wir am Ende da. Aber es ist doch wunderschön. Ich hatte viel, viel Freude. Nur nochmal vielleicht als Schlusswort. Auch wenn wir hier irgendwas erzählen oder irgendwelche Influencer was erzählen oder irgendwelche Eltern was erzählen oder Freunde und Freundinnen und so weiter, ich glaube, es ist immer wichtig zu wissen, dass es Anlaufstellen gibt für Themen, die einen bewegen, ob es einfach nur so eine Nummer gegen Kummer ist, ob es aber Notfalltelefon ist oder ob es einfach ist, ich gucke mal bei meiner Krankenkasse, welche Therapeuten werden empfohlen oder was auch immer, was gibt's da eigentlich? Weil das haben wir schon immer hier im Podcast so ein bisschen gepredigt. Ich glaube, es ist immer wichtig, einen Plan B zu haben, immer zu wissen, okay, ich stehe nicht irgendwann da und weiß ja gar nicht, wie das funktioniert, dieses Therapeuten. Wie läuft es eigentlich? Ich kenne das gar nicht. Sondern ich habe Angst vorm Studium, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert. Aber wenn ich einmal verstanden habe, wie Studium funktioniert, dann weiß ich, dass das vielleicht eine Option ist oder eben auch nicht. Und ich glaube, deswegen kann es nie schaden, auch wenn man sich total fit und gut fühlt, einfach zu wissen, ey, wie läuft das eigentlich? Wie geht das eigentlich? Was ist eigentlich für eine Welt sozusagen? Und das ist eben, finde ich, immer wichtig, dass man auch nicht das, was wir jetzt hier erzählen, erstens als Diagnose sieht in irgendeiner Form. Weder für die Eltern, die halt denken, oh ja, der Pädagogiklehrer, der hat ja gesagt, Bullshit, auf gar keinen Fall. Und genauso eben nicht, wenn es jetzt um irgendwelche psychischen Diagnosen oder sonst irgendwas geht. Da kann man nur auf den Anfang verweisen, dieses Man selber ist immer der Experte seines eigenen Lebens. Und wenn man da mal ehrlich zu sich ist und in sich geht und dann mal sich hinterfragt, dann kommt man, glaube ich, zu Antworten, wo man auch ehrlich dann eben mit umgehen muss und dann eben im Zweifel auch sich nicht verschließen sollte vor Lösungsansätzen, auch wenn sie vielleicht erstmal unangenehm wirken, sozusagen. Ja.
Word.
Word, word.
Skirr.
Skirr. Packen wir es?
Yes, ich wollte jetzt nicht mehr den Vibe killen. Ja.
Absolut. Einen wunderschönen Abend. Peace out.